Ja, danke, ne? Tag, Leute. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Bisschen aufgeregt bin ich auch jetzt. Ist ja auch mein erster Live-Podcast, ne? Bisschen wie beim Zeitfahren auf der Startrampe. Obwohl der Vergleich ein bisschen hinkt bei mir, weil ich da nicht aufgeregt sein muss. Verliere ich eh. Aber ja, gut, dass ihr alle hier seid. Wer kommt denn aus Köln eigentlich? Aus der Mehrheit, würde ich sagen. Wer ist heute mitgefahren? Wir sind ja um 13:30 mitgefahren. Na, ihr dürft ein Bier mehr trinken heute. Der Rest nicht. Ja, ich wollte euch jetzt mal ein bisschen kennenlernen. Wer hat denn hier die weiteste Anreise wohl so gehabt? Das würde mich mal interessieren.
Hamburg?
Kommt jemand weiter weg aus Hamburg? Okay, Kiel ist weiter, ja? Keine Ahnung. Ja, dann fühle ich mich geehrt, dass ihr extra aus Kiel gekommen seid. Dankeschön. Wer ist denn hier? Ich glaube, Hennis, du bist der Älteste, oder? Du bist dieses Jahr 70. Kann jemand 70 schlagen? Ja, du bist nicht ganz 70. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall nochmal auch bei Bobikes, beim Daniel, beim Rennradclub, bei Postal, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich musste mich ja um nichts kümmern, ich musste ja nur hier hinkommen und ja, ein bisschen reden. Und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Warte, ich habe mir mein schlauen Zettelchen gemacht, wie immer. Sehr professionell. Ich wollte fragen, ob irgendjemand hier dabei ist, der den Podcast noch nicht gehört hat. Was macht ihr hier? Alles freut mich trotzdem. Erste Mal jetzt. Gut, bevor ich jetzt Hennes gleich begrüße, habe ich noch eine Bitte an alle Kölner hier. Ich muss am Donnerstag, fliege ich zur UAE-Tour. Und am Donnerstag geht ja Karneval hier los. Das heißt, ich kann leider nicht dabei sein. Und ich bin ja jetzt seit kurzem verlobt mit Leo. Leo, steh mal auf, die Leute, die dich nicht kennen. Die hören dich immer nur, aber die kennen dich nicht. Na, und die darf auf jeden Fall nicht raus bei Karneval. Wenn die irgendjemand sieht, direkt mir schreiben, ja? Also die, dann kriegt die direkt einen Einlauf. Top, top. Ja, Hennes, komm, willst du zu mir kommen? Schön, dass du da bist. Willst du was trinken?
Danke.
Bierchen, brauchst du nichts.
Na, nachdem ich gesprochen habe.
Okay. Bist du aufgeregt?
Nee.
Okay, gut. Ja, ich bereite mich ja mal ein bisschen vor. Wie gesagt, dass du schon 70 wirst dieses Jahr, habe ich ja schon erzählt.
Genau.
Ja, genau. Gibt es irgendjemanden, der Hennes Roth jetzt überhaupt nicht kennt? Ah, sind doch einige. Also Hennes Roth ist so der Radsportfotograf, so der Paul Ripke des Radsports Deutschlands. Und kennst du Paul Ripke? Nee, kennst du nicht, ne? hab ich mir fast gedacht. Und ich habe herausgefunden, dass du zum Radsport gekommen bist über deinen Papa. Der war Sprecher beim Sechstagerennen in Köln.
Genau so ist es. Und Vorsitzender eines Radsportvereins auch.
PSV Köln.
Genau.
Da habe ich wieder recherchiert.
Ja.
Und dort habe ich gelesen, dass du mit 13 Jahren angefangen hast, schon Fotos zu schießen an der Rennstrecke.
Genau. Ich habe Schriftsätze gelernt, also ganz normal im Blei, wie das früher üblich war, beim Sportverlag, wo auch die Zeitschrift Radsport erschien. Und da musste man auch Bildausschnitte und so weiter festlegen. Also das ging schon in die Richtung nachher, oder? Relativ schnell.
Ja, Schriftsätze habe ich gelesen, das sagte mir nichts. Ich glaube, den Ausbildungsberuf gibt es nicht mehr heutzutage.
Nein, leider nicht.
Und dann hast du mit 13 angefangen und bist dann über die Schiene, hast du eine Ausbildung angefangen, genau. Und dann hast du 1972 die Olympischen Spiele in München,
erster großer Einsatz, sage ich mal. Bei der Olympiade in München, genau.
Und seitdem warst du dann dabei, bis 2013?
Genau, bei allen großen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen und ich weiß nicht, wie viele Weltmeisterschaften es waren, keine Ahnung.
Und dann jedes Jahr bei der Tour, ab Wann?
Bei der Tour auch. Früher ist man ja beim analogen Fotografieren zwischendurch, sag ich mal, immer wieder mal nach Hause gefahren. Es mussten ja die Bilder entwickelt werden oder Dias. Und die dann auch verschickt wurden nachher. Und ja, ich weiß nicht, wie oft ich bei der Tour war. 30, 35 Mal circa. Keine Ahnung. Wahnsinn. Zum Schluss natürlich. Wie Ulrich da war, musste man natürlich komplett da sein. Ja. Früher hat man sich als Deutscher ja, sag ich mal, gefreut, wenn einer bei einer Etappe Achter wurde. Das war ja, ja. Nachher kamen dann die Siege hier von einem Vater und dann war das ein bisschen anders, das Ganze. Und eben dann kam auch das Digitale so, 2000, 2001.
Das wollte ich dich auch fragen. Du hast überhaupt keinen Instagram-Account oder so, ne?
Nee, ich war mal in Facebook und bin da raus hier. Da, nee, da war man nachher zu bekloppt auf Deutsch gesagt. Nee.
Ja, aber ich meine,
da waren etliche Verrückte unterwegs.
Ja, Facebook ist es auch nicht so meins, aber ja. Ich glaube, Instagram wird dir gut tun. Du hast doch zwei Söhne, können sie dir mal einen Account machen?
Ja.
Wie viele Fotos hast du so ungefähr im Archiv?
Ich glaube, also zuletzt von einem Jahr digitalisiert mit den alten Dias zum Teil sind es so 800.000, 900.000.
Siehste, und ich glaube, wenn du da einen Insta-Account machst, da würden auf jeden Fall viele folgen. Da hast du auf jeden Fall viele gute Bilder, die du raushauen kannst.
Ja.
Da hast du bestimmt viel Spektakuläres fotografiert in der Zeit so.
Mit Sicherheit, ja.
Was ist so, was würdest du sagen, ist so dein spektakulärstes Foto, was du mal geschossen hast?
Das meistverkaufteste Bild war Jan Ulrich als Junior bei den Querfeldeinmeisterschaften in Denzlingen. Ich glaube, 17 war er. Hier auf Turnschuhen ist er durch den Matsch gelaufen. Da hatten, sag ich mal, hier unsere Wessis schon Stollenschuhen. Und Ulrich wurde Zweiter.
Wer hat da gewonnen, weißt du es noch?
Ich meine Roman Jordens. Also, ich meine Roman Jordens.
Wahnsinn.
Ja.
Und als Fotograf muss man sich ja vorstellen, das sind ja die, die mir als Rennfahrer immer so ein bisschen auf die Nerven gehen, weil die immer mit ihren Motorrädern immer hupen und dann mal die vorbeifahren und wieder Fotos machen und dies und das. Und ich frage mich immer, hattest du da nicht Angst, auf dem Motorrad zu sitzen? Weil da fährt ja der andere. Ich bin einmal Motorrad gefahren als Beifahrer, das war die Hölle.
Bis circa, wo ich 8,59 wurde, nicht, aber ab da. Also dann habe ich mir schnell da rausgezogen. Ich habe mal bei der Flandern-Rundfahrt einen Unfall gesehen, hier vier Fotografen-Motorräder, die ineinander fuhren oder in die Luft gegangen sind. Also du hast vier Motorräder gesehen und acht Personen, die durch die Luft gingen, 20 Meter vor mir. Und ab da war bei mir...
Ja, sieht man öfter, auch wenn ihr so die steilen Berge berg hochfahrt, ne? Dass dann, wenn der Motorrad zu schwach ist, das Umfeld und so.
Ja. Ja, ja. Ist schon nicht ungefährlich. Man muss sich wundern, dass nicht mehr passiert.
Ja, vor allen Dingen in den Abfahrten auch, ne? Ich meine,
Also den Motorradfahrer, den ich hatte, meistens ein Holländer oder Belgier, dem habe ich immer gesagt, so einen Kilometer vorm Top fahr jetzt. Aber es sind auch oft die Jungs noch gekommen, ne? Dann, wenn Regen war oder, ja.
Ja, auf jeden Fall spannender Beruf. Wie oft warst du da so, wie viele Tage warst du zu Hause im Jahr als Fotograf, kann man das sagen?
Boah, ich glaube, ich war bestimmt ein halbes Jahr von zu Hause weg. Das ist auch ein Thema, die Familie muss das mitmachen, ne? Und die muss das Büro machen.
Ja. Das ist wie bei mir, macht auch die Frau alles.
Ja, hier, wie das Digitale kam, hast du nach Hause geschickt und dann musste es von da verteilt werden. Da hast du ja unterwegs keine große Zeit für.
Hoppala. Ja, Wahnsinn, ey. Und auch, was ich mich immer frage, ist auch so dieses, wenn, das kennen wir ja bei den Massenankünften, wenn die Sprinter dann alle ankommen, da wenn die dann mit einer 60, 70 km/h auf die Linie zujagen, dann steht ihr da immer so irgendwo links oder rechts zusammengefercht an so einer Linie 100 Meter hinterm Ziel mit eurem Objektiv, um das zu fotografieren.
Ja.
Und dann
Bei der Tour gibt es natürlich Unterschiede. Das ist die erste Kategorie, sage ich mal, gelbe Latze oder grüne Latze. Die stehen neben der Zeitlupenkamera. Man ist schon relativ weit hinter der Ziellinie, ich weiß nicht, 100 Meter oder so. Und da gibt es noch mal 50 Meter zurück, noch mal eine Kategorie, Fotografen und welche auf einer Leiter. Das sind, und dann gibt es welche, die kommen ja nicht an die Strecke. Ne? Ich weiß nicht, sind 200 akkreditiert bei der Tour oder noch mehr Fotografen, die kannst du nicht dahin stellen.
So viele sind da akkreditiert?
Ja.
Und wie viele kommen an die Ziellinie?
15, 20.
Also wenig nur?
Ja.
Und du warst immer dabei?
Ja.
Du warst immer auf der Gästeliste? Also, ja,
komm. Ja, gut, musst du erarbeiten, ne?
Ja. Ja, du warst ja lange dabei.
Ja.
Dann, was waren denn dann so deine Lieblingsjahre so? Die Telekom-Zeit so?
Auch, ja. Aber die 80er Jahre waren auch schön.
Ja, erzähl doch mal aus den 80ern. Wie war das? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, einfach mal.
Also ich muss sagen, wenn ich mir heute schon mal alte Bilder anschaue oder die ich einscannen muss für irgendeinen Kunden, wie Flandern-Rundfahrt, dass früher bei der Flandern-Rundfahrt habe ich gedacht, es sind viele Zuschauer da in den 80er Jahren. Wenn ich aber heute die Dias mir angucke, ist das kein Vergleich mehr zu heute. Heute sind bedeutend mehr Zuschauer wie früher. Bedeutend.
Ja, ich fahre ja auch mit.
Ja, genau. Also man meint das, ne? Oder Flash Wallon.
Da bin ich noch nie gefahren.
Ja, sehr froh.
Da würde ich auch nicht ins Ziel kommen, glaube ich. Ja, ist ja verrückt. Ich meine, den 70er hast du angefangen, über die 80er, 90er, dann bis 2013.
Ja.
So lange als Fotograf. Was war denn dein Lieblingsrennen? Was hast du denn am liebsten?
Paris-Roubaix.
Paris-Roubaix?
Ja.
Ist auch mein Lieblingsrennen.
100%.
Das ist das geilste Rennen, ne?
Ja. Ja. Ja.
Und ja, erzähl doch mal so ein bisschen, komm, du hast so viel Erfahrung, hau doch mal eine Story raus hier so. Was ist so Spektakuläres passiert oder eine lustige Story, egal ob jetzt zum Rennfahrer oder dir passiert?
Paris-Roubaix zum Beispiel, das ist sehr schwierig mit dem Motorrad, weil du auch auf den Pavé-Stücken nicht fotografieren darfst. Bin ich immer mit dem Auto gefahren, habe mir verschiedene Pavé-Stücke ausgesucht. Bin aber samstags die Strecke abgefahren und habe mir das angeguckt, wo ich mich hinstelle. Dann war es, glaube ich, das Jahr, wo Schmiel gewann. Es hat geregnet ohne Ende. Und das Problem im Auto ist die Parkerei. Es sind Zuschauer da und so. Dann bin ich auf dem letzten Stück, wo diese Windmühle ist, links auf so ein, weil sonst nichts mehr frei war, links auf die Wiese gefahren und habe dann aber leider feststellen müssen, dass ich mit dem Auto abgesackt bin. Kam aber direkt, wie die Fahrer durch waren, kam direkt ein paar Franzosen hinten mit 10 Mann, haben das Auto angeschoben. Ich habe dann die Hasse gegeben und die sahen aus. Ich bin aber weitergefahren.
Ja, klar.
Ja.
Ja. Ja. Ich habe auch gelesen, zum Beispiel über dich, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das Olympische Spiele waren oder Weltmeisterschaften. Da hast du irgendwie, da bist du an ein Hochhaus gegangen, standest unten, hast irgendeinem Ehepaar oder so zugewunken, die oben auf dem Balkon waren.
Das war ein Benidorm.
Weltmeisterschaften waren das.
Ja.
Und dann bist du hoch, oder ist der runtergekommen, hat dich hochgeholt, dich eingeladen zum Kaffee trinken.
Genau.
Und dann hattest du den besten Platz, von oben hast du die ganzen Fotos gemacht.
Genau, unten an der Küste da in Benidorm. Genau. Da wollten die Leute mich aber nicht mehr gehen lassen und ich habe 3 Runden verpasst. Spanier.
Also du warst immer einwandfrei.
Ja. Ja.
Du warst ja. Immer, musstest immer Ideen haben, ja, um die besten Fotos zu schießen, ne?
Muss
dich
man.
Abzuheben.
Muss man, ja.
So,
ja.
So hast du dich dann hochgespielt im Game.
Ja. Gut. 2001 hatte ich das Sportfoto des Jahres in Deutschland.
Ja, das habe ich gesehen auch.
Ja.
Da steht so einer mit einem Turban hinten, ne?
Genau,
und
genau.
Vorne einer mit so einem Zeitverhelm.
Genau, genau, genau. Ich glaube 2005 oder 2006, zweiter Platz bei einem Juniorenrennen in Buko. Kann das sein? Buko?
Wo ist das? Das? Im Osten.
Im Osten.
Ja, kenn ich nicht. Ja. Ist heute eine Ossi hier? Paul Voss ist nicht da. Ah, sehr gut. Ja, nee. Ja, die sind auch willkommen hier. Ne? Das war, jetzt, hat sich jetzt ein bisschen despektierlich angehört. Tut mir leid dafür. Ja, ja, finde ich auch. Ist ein coolerer Typ, finde ich auch. Ey.
Ich habe noch eine schöne Geschichte.
Ja, erzähl mal.
Aus dem Trainingslager mal von Mallorca. Haben mich zwei Renner eingeladen. Das war am Schluss des Trainingslagers, von denen ich sage jetzt keine Namen. Und haben mich eingeladen hier, Happy Hour, sind wir Bier trinken gegangen. War ein sehr langer Abend. Am Rausch heißt die Kneipe, weiß ich nicht, kennst du wahrscheinlich auch, ne?
Nee, nie gehört.
Kennst du nicht. Und auf jeden Fall war ein schöner Abend. Und im selben Jahr war die Deutschland-Tour, war schon Motorrad. Und ich hatte mir einen Zettel präpariert. Und sah dann im Feld hinten diese zwei Renner nebeneinander fahren. Ich sag für den Motorradfahrer, fahr mal neben den XY. Dann habe ich einen Zettel rausgeholt. Da stand dann drauf wie ein Zeitnehmer. 1,45 Almrausch in der Kneipe, wo wir waren dann. Ich bin fast vom Rad gefallen. Sagte die Namen nachher.
Ja, kannst du ruhig jetzt sagen? Komm, hau mal raus.
Nee.
Okay. Kriegst du Ärger. Ja, du hast auch ein paar Fotos mitgebracht. Die kenne ich auch nicht.
Nee.
Die sind auch für mich eine Überraschung.
Ja.
Wollen wir die uns mal angucken zusammen?
Mach das.
Dann muss ich hier die Techniker fragen im Hintergrund. Kann sich nur um Stunden handeln. Willst du nichts trinken, Hennes?
Danke. Gleich.
Ach so, da hinten sind die, sehe ich jetzt auch. Ah, da sehen wir sie jetzt auch. Ja, da bin ich ja ein Baby, was soll ich denn dazu sagen jetzt? Ja, so. Ich meine, Podcast funktioniert natürlich für die Leute, die sich das später anhören, die nicht live dabei sind. So ein Bild funktioniert da nicht so gut. Müssen wir jetzt erklären. Also man sieht auf dem Bild meinen Papa links. Ich würde mal schätzen, das ist so 1993, 1994.
Das war rund um Köln.
Rund um Köln.
Ja.
Rechts meine Mutter. Mit einer richtig coolen Frisur.
Du hast die Flasche, ne?
Ja, ich bin das kleine Kerlchen da im Kinderwagen. Dann kann ich ja jetzt nicht viel zu erzählen, bin ich ja noch ein Baby. Können wir weitermachen, würde ich sagen. Okay, ja, da sieht man natürlich schon in jungen Jahren schon Trendsetter gewesen.
Schon. Ja.
Wann war das, Hennes? Wann hast du das Bild rausgeholt?
Ich glaube auch rund um Köln, kann das ein, zwei Jahre später.
Ich hatte schon immer eine Kölner Connection, ne?
Ja.
Wahnsinn. Ja, können wir auch weitermachen, würde ich sagen.
Das auch, rund um Köln.
Das war auch rund um Köln. Welches Jahr war das?
Keine Ahnung.
Aber mein Papa hat nur einmal gewonnen. Das kann nur ein Jahr gewesen sein.
Ja.
96 ist das. Ah, guck mal hier, Fabi. Ja, hier, für alle Leute aus dem Hintergrund, das ist der Fabi übrigens. Der schneidet den Podcast, sowohl beim Besenwagen als auch bei mir. Ja, können wir auch das nächste Bild machen, würde ich sagen. Ah, Cipo.
Also. Das war Dortmund von Ernie Klausmeier, Kontinentalrennen.
Ich bin Arm gebrochen da, oder was? Hier habe ich einen Gips um, stimmt. Den Gips habe ich sogar noch, da hat Cipo unterschrieben. Ja.
Links ist Bleilevens.
Wahnsinn, ey. Guck mal, ich schon das gelbe Trikot an. Ne? Mein Vater grün gewonnen und ich gelb, ey, Wahnsinn. Naja, Cipo, ey, Wahnsinn. Hast du noch Kontakt mit Cipo?
Bitte?
Hast du noch Kontakt mit Cipo?
Nee.
Nee.
Mal bei einer WM, hier die letzte WM, wo war das? Florenz, glaube ich.
Ah ja.
Ein netter Kerl.
Ja, super Typ, ne?
Ja.
Ja, cool. Können wir weitermachen? Ah, grüne Haare, Wahnsinn. Ja, da bin mein Papa und ich. Hast du auch aktuelle Bilder oder hast du nur so Bilder, wo ich 5 Jahre alt bin? Ey? So. Wahnsinn. Ja.
Das war Flandern.
Das war Flandern.
Dein Vater im führenden Weltcup-Trikot.
Ja. Das war 2001.
Kann sein, ja.
Ja, das war der nee, oder 2000 war das. 2000 hat er das gewonnen. Ja. Hinter Gittern. Hier können wir auch weitermachen. Ah, jetzt kommen wir zu den aktuellen Bildern hier. Oder einigermaßen aktuell.
Das war Frankfurt, ne? Junioren hast du da gewonnen.
Genau, das war 2011, glaube ich. 2011 war das, ja.
Ja.
Da habe ich Bundesliga-Rennen gewonnen in Frankfurt. Das war schön. Das war ein schöner Tag. Da kann ich eine lustige Story zu erzählen. Da habe ich nämlich in einer Woche rund um Köln und dann den Henninger Turm oder halt Frankfurt in einer Woche gewonnen. Und bei mir, ich bin immer so ein Typ, wenn ich mal ein Radrennen gewinne, dann bin ich ganz schnell so über den Wolken. Und dann sind wir da Nations Cup danach gefahren, also Weltcup für die Junioren in Terešín, in Tschechien. Das war ein richtiger Kulturschock für mich. Und dann, weiß ich noch, habe ich, glaube ich, bei Radsport News oder so damals ein Interview gegeben, davor so, ja, ich werde auf jeden Fall eine Etappe gewinnen und habe richtig große Fresse gehabt. Ich glaube, ich war einmal Siebter und sonst jeden Tag im Gruppetto. Ich hatte mir die Rundfahrt halt nicht einmal angeguckt, da waren richtig viele Berge drin und ich war nur abgehangen. Wahnsinn, ey. Ja, können wir weitermachen auch. Ja, das war dieses Jahr.
Das ist aktuell aus dem letzten Jahr, ne?
Ja, 2019
war das. Von Yorkshire, ne?
Genau. Ja, auch ein blindes Huhn für den Mahnkorn, ne? Ich habe mal wieder ein Radrennen gewonnen, ey, Wahnsinn. Aber das ist auch so typisch, ey, wenn ich einmal ein Rad renne, habe ich so einen riesen Popel im Bart hängen. Ne? Wahnsinn. So, richtig gefreut, danach ein Bild zu posten, gucke ich da, zoome mich da ran und denke mir so, wow, was ist das denn? Ey? Naja, trotzdem schön. Ja, muss ich dieses Jahr mich wieder anstrengen, dann können wir mehr Bilder posten. Super. Das war das Letzte? Ja, gehe ich von aus. Na cool. Hast du noch einen Schinkenhauer?
Schwierig.
Schwierig? Ja, vielleicht holen wir mal den Überraschungsgast rein. Ich weiß ja auch nicht, wer es ist. Und dann hast du bestimmt genug zu erzählen noch, oder?
Mit Sicherheit.
Ja, da freue ich mich doch drauf. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil ich saß ja da oben schon die ganze Zeit versteckt, musste mich verstecken und... Wo ist denn der Überraschungsgast jetzt?
Den haben wir da hinten in der dunklen Kammer versteckt. Vielleicht rufen wir mal. Überraschungsgast!
Nee.
Vielen Dank für den Applaus.
Ja, die Überraschung ist euch gelungen. Vogte. Ja, für die Leute, die es hören und nicht sehen können, Jens Vogt ist jetzt gerade reingekommen. Ich habe mich schon gewundert, warum du so komisch in Australien warst.
Das war ein moralisches Dilemma, weil ich ja dann irgendwo de facto anlügen musste. Also Rick, wir waren ja im selben Hotel, also Tour Down Under in Australien. Das Schöne da ist immer, wir sind die ganze Woche im selben Hotel. Das ist ein sehr schönes Hotel, ein Hilton Hotel. Und dann meinte Ricky, du, ich habe hier eine Woche Zeit, du ja eigentlich auch. Wollen wir mal einen Podcast machen? Ich so, boah, da wusste ich ja schon, dass ich kommen werde. Ich so, oh, Ricky, aber weißt du, ich mag ihn ja auch. Weißt du, ich kenne seinen Vater, ich war bei der Hochzeit. Also ich kann ja auch nicht sagen, ich will nicht mit dir reden. Dann denkt er, was ist das für ein arroganter Idiot, der Vogt? Ja? Ich so, naja, ich habe mir so viel Zeit, wir können nur einen kurzen machen, nur eine halbe Stunde oder so. Da will ich noch ein paar Fragen für heute übrig habe, sozusagen.
Ja, ich habe mich echt gewundert, weil ich habe da, wie immer, ich bereite ja immer die Folge vor, Folge rausgearbeitet, aktive Karriere, was weiß ich alles. Und dann meinte Vogt, ja, ich habe echt nicht viel Zeit. Können wir das vielleicht einfach nur so auf jetzt das Rennen hier beschränken und danach kurz noch? Und dann habe ich ja gedacht, ja, okay, dann machen wir so Karriere nach der Karriere. Aber jetzt verstehe ich das.
Ich habe mich so schlecht gefühlt dabei, weil er ist ja auch ein netter Kerl. Und ich meine, oh Gott, ich muss ihn anlügen, das ist so schlecht. Ich habe mich so schlecht gefühlt, aber jetzt kann ich alles auflösen. Und ich hoffe, jetzt ist Rick nicht mehr sauer, denkt nicht mehr, Mann, der Idiot, der Vogt. Das hat ja alles einen Grund gehabt.
Jetzt hast du den weiten Weg aus Berlin auf dich genommen, ey.
Ja, ich habe das eigentlich so gedacht als Bonus, dann ist das eine Auszeit, meine Frau und ich sind dann mal alleine, wir haben auch uns dann das schöne Hyatt Hotel gegönnt, da an der Brücke gegenüber vom Dom, und aber da meinten dann die Kinder plötzlich, boah, Mama, Papa, ich fahre nach Köln, schönes Hotel, wo ich komme mit, wir haben 6 Kinder, das nächste Kind dann, ey, na wenn die mitkommen, komme ich auch mit, die nächstgrößere Schwester, na, wenn die 2 Kleine kommen, komme ich auch mit, so, da haben wir eine 16-jährige, eine Teenager-Tochter und hat jemand von Ihnen eine Teenager-Tochter? Die wollten die auf gar keinen Fall alleine in Berlin lassen. Da meinen wir, du kommst auf jeden Fall mit uns mit. Am besten mit der Handschelle hier an meinem Arm festgemacht. Oh, oder? Eine Teenager-Tochter, das ist wie Kino jeden Tag, oder? Wir haben sie ja lieb, aber so, jedenfalls sind jetzt die 4 Kinder da in dem Hotel, denn die Bayern kamen gerade an, morgen ist ein großes Spiel und die Kinder waren ganz glücklich. Die laufen hier gerade an unserem Tisch vorbei und jetzt essen wir hier, die sitzen alle hinter uns beim Essen und da haben die auch noch ein Highlight. Also die ganze Familie ist sozusagen da.
Jetzt hast du 8 Hotelzimmer gebucht, anstatt 1.
Naja, die Teenager-Tochter ist zwar auf selben Etage, aber so ein paar Zimmer weiter. Die Kleinen und wir haben so ein Zimmer, wo man eine große Tür aufmachen kann, dann kann man die Zimmer sozusagen verbinden, damit wir immer so ein Auge auf die haben. Okay.
Und wo hast du die jetzt gelassen?
Die sind alle im Hotel und die meinen, oh nee, wir wollen nicht so richtig. Okay. Was soll ich sagen? Ich wollte ja auch, dass sie gerne mitkommen. Aber die wollten nicht, die wollten essen und die Bayern anhimmeln. Wenn jetzt unter uns bleibt, die kleine Helen, die singt manchmal so einen Song einfach so aus dem Blauen heraus. Manchmal sitzen wir in Berlin draußen im Garten, da singt die plötzlich los irgendwie FC Bayern, Deutscher Meister, Stern des Südens. Kennt ihr mal diesen komischen Song? Und ich meine, oh Gott. Da rollen sie mir die Fingernägel auf. Aber sie singt das volle Inbrunst. Sie hat so eine kleine liebliche Stimme dazu. FC Bayern, deutscher Meister. Ich so, oh Gott. Nee, ich war sie ganz begeistert. Oh ja, aber du, schau mal. Hey, wie geht's dir? Hallo. Schön, dass ich dich mal wieder sehe nach so vielen Jahren. Aber als wir dann den Bayern-Bus gesehen haben, rennt die Kleine raus und sagt, Messi, Ronaldo. Also wir sind doch eher Radsport-Fans.
Okay. Ja, weil in Berlin ist ja jetzt auch gerade Klinsy ist ja raus.
Was haben die sich dabei gedacht, den überhaupt zu holen? Klinsy bei den Bayern schon gescheitert. Also ich bin ja kein Fachmann, aber ich glaube, als er da Nationaltrainer war, hat eigentlich Jogi Löw die ganze Arbeit gemacht. Klinsy sah das gut aus in der Kamera und hat das gut besprochen, das Ganze. Aber ich glaube, schon damals war Jogi Löw als Co-Trainer der eigentlich Verantwortliche für Zweiter waren es am Ende, ne? Bei der Fußball-WM in Deutschland. Dritter, okay. Also ich glaube, das war eher Jogi Löw sein Verdienst. Also was die sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht.
Ja gut, lass uns mal über Radsport weiterreden. Oh,
richtig. Da wissen wir auch mehr drüber.
Richtig. Ja, ich kann mir noch ein paar Dinge erinnern, die ich notiert habe über dich zum Glück. Bin ich jetzt nicht komplett aufgeschmissen.
Okay.
Ich weiß, dass du...
Du weißt auch alles über mich.
Ich weiß, dass du in einer ziemlich... Du bist ziemlich verrückt groß geworden. Das war wo? In Mecklenburg-Vorpommern irgendwo oben.
Genau.
Und das war mit dem Osten an der Grenze ziemlich kritisch. Du brauchtest einen extra Pass und alles.
Genau, also ich bin ja aus den Osten, neue Bundesländer, wie auch immer ihr das alle nennen wollt.
Ist noch ein Ossi hier.
Ja, genau.
Zwei.
Dein Papa ja auch. Ja. Du bist ja also genauso wie meine Kinder, du bist ja ein Produkt einer Mischehe. Meine Frau ist ja auch Westberlinerin. Und ich sage euch, Westberliner, die waren jahrelang eingemauert, die sind schon anders, die sind so wie die Briten, du weißt ja, die auch Jahrhunderte auf der Insel gelebt haben. Ohne Quatsch. Also ich liebe meine Frau, ja, ich küsse den Boden, auf dem sie läuft. Aber einmal habe ich sie so gefragt, du Spatzel, also ich sage immer Spatzel, ich sage, du Spatzel, was denkst du so, wenn wir umziehen würden? Und ich natürlich in meiner Naivität dachte so vielleicht München, Köln oder sowas, ja. Und meine Frau so, naja, du, ich als Berlinerin, vielleicht würde ich ja noch New York oder London akzeptieren. Alles andere wäre ja ein Abstieg. Ja, und mein Checkbuch gibt das nicht her. In New York oder London zu leben, gibt mein Checkbuch nicht her. Also sind wir in Berlin geblieben. Jedenfalls, ja, komme ich von da oben aus Mecklenburg. Und das war direkt in Sichtweite der ehemaligen innerdeutschen Grenze.
Also aus dem Küchenfenster, meine Eltern, die haben natürlich typisch Osten in so einem schönen Neubaublock gewohnt. Vierraumwohnung mit 64 Quadratmetern. Könnt ihr kurz mal zusammenrechnen, wie groß die Zimmer waren. Meine Schwester hat ein Einzelzimmer, mein Bruder und ich haben uns ein Zimmer geteilt. Wohnzimmer und Elternschlafzimmer. Und ja, immer aus dem Küchenfenster konnte ich die Mauer sehen, also konnte also auch sehen, als kleines Kind, das erste, was mich erinnert habe, waren, glaube ich, ein oder zwei Reihen Zäune. Dann, als ich etwas älter wurde, habe ich dann die Mauer gesehen, wie sie dann langsam gebaut wurde. Und je immer nach Staatsfinanzen der DDR wurden immer so Kilometer länger gebaut, je nachdem, wie sie Geld hatten. Und ja, habe tatsächlich dann, dort musste man im Personalausweis, mit 14 hat man den gekriegt, im Osten war so ein kleines Heftchen mit so 10 Seiten circa. Und gab seinen Stempel, Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt im Sperrgebiet Dassow-Selmsdorf, sich aufzuhalten. Und dann ist immer sozusagen, gab es eine Grenze vor der Grenze, so 10 Kilometer vor der ehemaligen innerdeutschen Grenze, gab es dann nochmal eine Grenzkontrolllinie mit Schlagbaum und Polizist und musste einen Ausweis vorzeigen. Und jeder, der diesen Stempel nicht hatte, durfte eben nicht in dieses Sperrgebiet rein. Aber mein Stempel galt auch nur für meine kleine Ecke. 20 Kilometer südlich hätte ich schon nicht mehr in das Sperrgebiet reingekonnt, weil das eben nicht mal mein Sperrgebiet war. Und um zu euch zu zeigen, wie ernst das damals war, die Schwester meines Vaters, also meine Tante, war mit so einem Volkspolizisten, mit so einem Grenzpolizisten verheiratet. Jedes Mal musste ich meinen Ausweis vorzeigen. Da gab es keine Ausnahme. Die hat auch nicht mal Hallo Jens gesagt. Die hat ganz eisern, den Ausweis bitte. Mhm. Und dann irgendwann beim nächsten Familiengeburtstag meinte der Mensch, Jens, tut mir leid, aber ich musste dich ja kontrollieren. Aber im Dienst gab es keine Ausnahme. Also das ja, war und schlimm war, damals waren wir ja dann im Prinzip eigentlich, ich glaube auch die BRD, glaube ich, wir waren ja bis zur Wende, waren wir ja de facto noch eigentlich okkupierte oder besetzten Länder. Wir waren, glaube ich, keine selbstständigen Länder, glaube ich. Erst beim Einigungsvertrag haben wir sozusagen die Freiheit bekommen, ein eigenes Land zu werden. Also wir haben agiert wie eigene Länder, aber ich glaube, wir waren tatsächlich nicht wirklich völkerrechtlich eigenständige Länder. Wir waren halt wir von den Russen besetzt und hier eben eher die Amerikaner oder die Briten. Wie auch immer. Wie kam ich jetzt darauf? Ja, genau. So, jetzt weiß ich es wieder. Und dann gab es dann glücklicherweise bloß alle 5, 6 Jahre sind dann mal ein paar russische Soldaten abgehauen, die auch über die Grenze wollten. Die haben natürlich ihre Knarren mitgenommen. Und wenn dann da 4, 5, 6 russische Soldaten auf der Flucht waren, die Mauer, also in den Westen abhauen wollten, dann wurde der ganze Landkreis stillgelegt. Dann lagen da an der Straße mit so Nagelbrettern die Polizisten, da gab es keine Schule, alles war stillgelegt. Weil natürlich da 5, 6 bewaffnete Soldaten rumliefen, die Grenze überwinden wollten. Also manchmal war es eben nicht lustig.
Ich hoffe, ihr habt eure Schlafsäcke eingepackt. Es wird ein bisschen länger, wenn Vogt so weiterredet. Gut, machen wir mal einen Sprung. Du bist dann beim...
Willst du nach Hause? Hast du eine Verabredung?
Nee, aber da kann ich nicht so richtig mitreden, um ehrlich zu sein. TSC Berlin.
Oi, oi, oi.
Dein erster Verein, oder? Sportschule Berlin. Und du warst eine Klasse unter meinem Vater.
Mhm. Wahnsinn.
Und wir sind dann 2014 sind wir noch ein Jahr zusammengefahren. Das war mein erstes Profijahr und dein letztes Profijahr. Mhm. Und da kann ich mich an eine richtig geile Sache auch erinnern. Du kannst ja bei der Sportschule anfangen. Ich schweife jetzt mal aus.
Erzähl.
Das war Tour of Utah und Tour of Colorado in Amerika. Ja. Das waren die letzten zwei Rennen als Profi. Und da hatte Track, hatte die in den Vorbau oder so, oder in den Lenkerkopf, irgendwo auf jeden Fall am Lenker, haben die so eine Kamera installiert, die dann immer dich von unten gefilmt hat. Weiß ich noch. Und dann sind wir am Start losgefahren, ich bin neben dir gefahren und dann hast du mal so runter in die Kamera geguckt und dann haben wir gesagt so, Shut up Blacks, the Gen Z, last day, the professional. Und ich hab so rüber geguckt und hab mir gedacht, ey, da wird Zeit, der hat eine Runde zu viel gedreht. Ja.
Also ganz prinzipiell muss ich mal sagen, sobald jemand in der dritten Person von sich selbst redet, Hat er es verloren. Also ich kenne so ein, zwei so, und morgen wird der echte Kanzlerer angreifen. So, okay. Aber der hat dann meistens auch noch gewonnen. Das war dann schlimmer. Du konntest nicht mal böse sein. Aber ja, du hast recht. Wenn du in der dritten Person oder mit dir selber redest, dann hast du wahrscheinlich 2, 3 Kilometer zu viel gefahren. Aber es war eben, die von Trek meinten, komm, wir wollen irgendein Video zurechtschneiden. Du musst uns noch irgendwas geben da für das Video. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich gehe mit dem Vater zur Schule, bin bei der Hochzeit und alles, ja. Und dann irgendwann klopft ihr auf die Schulter und sagt, ey du, du bist meinem Vater gefahren, jetzt fährst du mit mir. Könnt ihr vorstellen, wie alt man sich da fühlt? Eine ganze Generation übersprungen.
Das ist echt krass, ja. Gut, also Sportschule. Hau mal ein paar Storys raus aus der Sportschulzeit. Wie war das so? Du warst mit Jan Schaffrath zusammen in einer Klasse?
Genau.
Yep, wer war noch so dabei?
Wir hatten Heiko Rüchel. Der war unglaublich talentiert. Der war aus Rostock, also so 100 Kilometer entfernt von meinem Heimatort, habe ich ihn auch aus dem Norden. Wir hatten immer so eine temporäre Radrennbahn, Winterbahn, in der Werner-Seelenbinder-Halle. Im Osten wurde alles nach aufrechten Antifaschisten benannt. Also Werner-Seelenbinder war irgend so ein antifaschistischer Kämpfer gewesen. Seelenbinder-Halle. Und die war 171 Meter lang. Und der Heiko Rüchel ist manchmal Punktefahren gefahren. Der hat attackiert und ich glaube, der hat maximal 3 Runden gebraucht, um Rundrekord zu vollziehen. Der ist losgefahren wie eine Kanonenkugel, ist der. Der ist losgeschossen wie eine Explosion. Das war unfassbar. Der Typ aber war halt so ein typisches schlampertes Talent. Also wenn der einen guten Tag hatte, dann konntest du bei dem sehen, wie die Klasse aus jeder Pore seines Körpers strömt. Aber dann ist er eben auch einen Tag später Letzter geworden. Ich so, ey, Alter. Aber ja, der hat dann auch früh aufgehört. Aber Gott, hat der ein Talent gehabt. Ich weiß nicht, wie ich den Mann konnte. Ich wäre so gerne wie du, aber... jedenfalls, ja, Heiko Rüchel. Arndt Knispel, der Sohn vom Clubchef, das war immer schwierig. Der große Clubchef, ja, wir hatten da noch Leichtathletik, wir hatten Frauenhandball, Männer- und Frauenvolleyball, Schwimmen, wir hatten, glaube ich, 8 oder 10 Sportarten. Und der ganz große Chef, den sein Sohn war bei uns in der Schule, in der Klasse, das war immer nicht so einfach. René Berndt, Volker Marquardt, 2 echte Berliner, Silvio Knape aus Bad Doberan, auch vom Norden von mir, Schöndube, der war aus Neubrandenburg, der ist inzwischen bei der KSK, Krisenreaktionskräfte, der ist Berufssoldat. Ja, das war ein ganz guter Mix, war das gewesen. Also eine Geschichte. Ich war ja im Internat. Internat, damit ihr noch was zu lachen habt. 2 Eingänge. Warum 2 Eingänge? Jungs und Mädchen. Getrennt. Wenn du Mädchen sehen wolltest, musstest du angeben, wen du besuchst, welches Zimmer. Und eine halbe Stunde vor Nachtruhe kam der Erzieher vom Dienst. Das war wie bei der Armee, der Ufts vom Dienst. Kam der Erzieher vom Dienst, hat die rausgeschmissen. Das, ja, da gab es also auch keine zufälligen Schwangerschaften. Das wollten die auf jeden Fall vermeiden, glaube ich, damals. So, dann war der Heiko Rüchel, der talentierte Fahrer, aber eben auch immer so ein kleiner Hallodri, oft weggegangen. Und da war ihm 22 Uhr, musste sie wieder im Internat sein. So, dann war der auf der untersten Etage, hat er ein Zimmer gekriegt. Mit 16, genau, weil er hat dann eine Lehre gemacht, ich habe Abitur gemacht und die eine Lehre gemacht haben, die haben aus irgendeinem Grund unten gewohnt. Da war der unterste Etage einen Balkon gehabt. Naja, so hoch wie die Schrift da oben, ungefähr war der Balkon. So, da die wie alle später nach Hause kommen wollten, dachten die, okay, da kriegen wir noch hin. Dann haben wir also ein dickes, fettes Schiffstau gekauft, so dick wie mein Arm, Knoten reingemacht, alle 50 cm und haben das dann längs auf die Brüstung des Balkons gelegt und so einen winzigen kleinen Faden runterhängen lassen am Blitzableiter. Dann sind wir dann um Mitternacht oder nachts um 1 Uhr gekommen, von hinten an sind wir nah dran geschlichen, haben an diesem dünnen Faden dieses fette Schiffs heruntergezogen und sind hochgeklettert. Wir waren natürlich so stolz darauf, dass wir natürlich nicht die Klappe halten konnten. Und 3 Wochen später hatten die dauernd bei uns Steine dran geschmissen. Hey, ihr müsst uns reinlassen, lasst uns rein. Die Boxer, die Volleyballer, die Schwimmer, die Handballer, alle kamen über unseren Balkon. Und wir, ach du Scheiße. Aber das war eine gute Geschichte. Schillerglocke hieß die Kneipe, wo wir hin sind.
Also Internatstories, da könnten wir jetzt auch, glaube ich, eine ganze Nacht von füllen. Da habe ich auch viele. Bei mir hat es genau 1 Jahr gedauert. Ich bin ja zur 9. Klasse, glaube ich, auf die Sportschule in Erfurt gewechselt. Mhm. Und in meinem ersten Schuljahr waren die Radsportler auch noch im ersten Stock. Es hat genau 1,5 Jahr, glaube ich, gedauert. Dann wurden wir in den 4. Stock gelegt, weil auch wir Radsportler immer, ich glaube, jedes Zimmer hatte so eine kleine Leiter halt, dass man halt rausgehen konnte nach der Nachtruhe und dann waren wir draußen. Aber gut, das hat nur 1,5 Jahr gedauert, dann wurden wir in den 4. Stock gelegt. Ja, was ich auch von dir weiß, ist, dass du ja im Vierer-Mannschaftszeit von 100 Kilometer, da wart ihr Weltmeister, glaube ich?
Nee, ich war zu jung. Ich kam erst, also ich war noch, ich bin Junioren-WM gefahren im Vierer mit Steffen Wesermann, Jan Schaffrath, ich und Frank Schink.
Genau.
In Moskau, am Roten Platz vorbei.
Und ich weiß.
Tavares, sage ich da nur.
Und ich weiß von meinem Vater, der hat immer erzählt, dass du und Schaffi, ihr wart, glaube ich, so, ihr habt euch immer gebettelt, wer der Schwächste ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, zwei waren deutlich stärker und beim Vierer muss man sich vorstellen, die fahren halt 100 Kilometer und drei müssen halt ins Ziel kommen. Das heißt, wenn halt Schaffi eher als du rausgegangen bist, dann hattest du halt die Arschkarte, dass du mit den anderen beiden Starken ins Ziel fahren musstest und andersrum. Das heißt, ihr habt euch immer so ein bisschen so den schwarzen Peter zugeschoben, wer rausgeht als erstes.
Ja, wobei Schaffi, ich glaube im Alter von 10 bis, also naja, sagen wir mal 11, 12 Jahre bis 16, vielleicht sogar 17, 18, hat er bei jeder DDR-Meisterschaft mindestens eine Medaille geholt. Unfassbar, der konnte da als Kind fährst du nur 2 Kilometer, einer Verfolgung. Dauernd hat er da DDR-Rekorde aufgestellt und so. Und dann, als wir dann älter wurden und in die, damals hieß es Männer, heute heißt es Amateure, hat sich das ungefähr ausgeglichen. Ich war halt ein Spätentwickler und dann hat sich das ausgeglichen. Und dann ja, hat man tatsächlich, oft sind wir dann 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren gefahren. Das ist eine der wunderschönsten, aber auch der am übelsten und der härtesten Disziplin. 100 Kilometer sind 2 Stunden, wo du im Prinzip... Ja, 2 Stunden, 50 km/h. Das ist so ungefähr so, ja. Und da ist eben, du fährst da eben voll am Limit eigentlich die ganze Zeit. 50 km auf dem Fahrrad mit 4 Leuten, das ist echt nicht einfach. Es war wunderschön, das sieht ganz schön aus im Fernsehen, diese Ablösung, die 4 Leute mit den Helmen, die gleichen Anzüge, sieht wunderschön aus. Aber es ist eben echt eine ganz harte Disziplin. Wenn du dann der dritte Mann bist, der vierte kann dann schreien, 3 Mann, und ist weg und hat endlich Pause. Der dritte muss ja mit dem Ziel wegen der Zeitmessung. Und wenn du der Schwächste bist, du leidest wie ein Hund. Also ich habe 100 Kilometer Rennen, wo ich eigentlich ab der Hälfte mich an nichts mehr erinnern kann. Das ist irgend so ein grauer Nebel aus Schmerz und Leid, wirklich.
Du bist dann... Wann bist du Profi geworden? Beim australischen Team auf jeden Fall.
Ja, halb australisch, halb tschechisch, ja. 1997. Giant war der australische Teil der Sponsoring und ZVVZ war eine tschechische Firma mit Klimaanlagen, die war der tschechische Teil der Mannschaft. Beide hatten einen Sponsor für 6, 7, 8 Fahrer, aber eben nicht für 16, für eine ganze Mannschaft. Und damals hieß es eben erste und zweite Kategorie. Wir waren da zweite Kategorie, was jetzt Pro Conti wäre heutzutage, glaube ich. Und dann meinten die, komm, lass uns das zusammen machen. Und dann war ich eben mit den Tschechen Australiern zusammen. Und ich sage euch, seid ihr alle älter als 18? Ich sage euch, diese Australier, ich war so ein unschuldiges Kind, bevor ich die getroffen habe. Die zeigen dir Dinge, die noch, ich schwöre, die noch nie eines Menschen Auge gesehen hat. Und die sind nicht dafür gemacht, sowas zu sehen. Und seitdem bin ich ein anderer Mensch. Das ist echt Wahnsinn, Wahnsinn, ehrlich.
Und dann bist du nach dem Jahr zu einem französischen Team gewechselt, oder?
Genau, das ist schon wieder so eine lange Geschichte. Habt ihr einen Moment Zeit? Also, hört euch das mal an. Du musst verstehen, wie bekloppt die Welt manchmal ist. Also, nach einem Jahr war die Mannschaft schon wieder am Ende, weil ZVVZ macht Klimaanlagen. Okay, so, jetzt hört euch das mal an. Die US-Regierung ruft ihren Botschafter in der Tschechei an. Der Botschafter ruft die tschechische Regierung an. Die tschechische Regierung ruft meinen Sponsor an und sagt, hört mal zu, die Amerikaner glauben, dass eure Klimaanlagen im Irak benutzt werden, um die Fabriken für Massenvernichtungsanlagen zu kühlen. Ihr dürft keine Klimaanlagen mehr im Mittleren Osten verkaufen. Damals, als der erste Irakkrieg losging, wisst ihr noch, die Massenvernichtungswaffen, die überall gesucht wurden? Ja, so, und dann hat der Sponsor gesagt, ja, tut mir leid, ich habe die Hälfte meines Marktes verloren, weil die natürlich Klimaanlagen, ganz viele von denen in den Mittleren Osten gehen. Man meinte, du, ich muss hier 5000 Leute entlassen, ich kann euch nicht mehr sponsern. Also war die Mannschaft nach einem Jahr erledigt wegen der Weltpolitik. Dann kam zurück die französische Mannschaft und ich habe einen Vertrag da gekriegt. Bei erst hießen sie Gann, jetzt später dann hießen sie Crédit Agricole. Dann mit Chris Boardman zusammen waren wir in der Mannschaft.
Ja, französisches Team, ey. Ja. Das wäre mein Albtraum, glaube ich. Da würde ich lieber aufhören, als für ein französisches Team zu fahren, glaube ich.
Naja, schaut mal, ich war jung, verzweifelt.
Ja, okay, das verstehe ich.
Ich habe schon ein Kind gehabt zu ernähren. Damals meine Frau und ich, wir hatten schon den ersten Sohn. Marc war schon da. Und ich hatte ein Angebot für das Dreifache des Geldes, für Agroadler zu fahren. Kennt ihr noch eine Agroadler? So eine brandenburgische, deutsche Profimannschaft. Und ich glaube, damals so in Euro, ich glaube, die wollten mir fast 50.000 Euro zahlen. Und die Franzosen,
vor Steuern, ein Jahresvertrag, in Frankreich leben, habe ich 17.200 Euro Jahresgehalt gehabt.
Neoprofi. D-Mark meinst du bestimmt, oder?
D-Mark waren es 34.
Achso.
Ich habe das mal in Euro umgerechnet.
Okay.
17.000 Euro vor Steuern. Er hat schon feste Freundin, noch nicht verheiratet, aber feste Partnerin, Kind, vor Steuern. Am Jahresende habe ich mir 2.000 Euro oder 1.000 Euro von meinen Eltern geborgt, damit ich auch einen Mini-Urlaub fahren konnte mit der Familie. Also das Geld hast du in Frankreich gelebt. Wir hatten alle Blasen an den Händen, weil wir sind immer trainieren gefahren. Dann zu Ikea, Möbel gekauft und den ganzen Tag Möbel zusammengebaut. Wir hatten alle Blasen vom Schraubenzieher hier in der Handfläche. Die zwei Australier, die wir gewohnt haben und ich, wir waren ja alles arme Schlucker, alles Neoprofis. Wir haben ein Haus zusammengemietet. Jeder hatte ein Schlafzimmer und wir haben uns dann Wohnzimmer und Garage haben uns eben dann geteilt für die Fahrräder und so weiter. Ich hatte das einzige Auto da, die anderen Jumana, die hatten noch gar keinen Führerschein, kein Auto.
Oh. Ich weiß auch, mein Vater hatte auch, glaube ich, 40.000 D-Mark, war sein erster Profivertrag bei Telekom. Die auch direkt einen BMW von gekauft, dann war das wieder weg.
Das habe ich nicht gemacht. Ich, als ich jünger war, hatte ich nie Geld für ein schönes Auto. Jetzt geht es mir ein bisschen besser, aber jetzt habe ich 6 Kinder. Wie bescheuert wäre denn das, wenn ich dann mit dem Zweisitzer ankomme? Meine Frau würde sagen, spinnst du eigentlich?
Gut, dann wie oft bist du die Tour de France gefahren in Folge? 15 Mal oder so?
17 Mal.
17 Mal. Mal. Ja,
genau, 17 Mal.
17 Mal in Folge die Tour de France.
Die Tour de France hat ja 21 Etappen. Ich bin jetzt dreimal nicht bis ins Ziel gekommen. Da zählen wir mal so 15 Tage ab. Da sind das ungefähr 340 Etappen. Das sind 340 Tage. Also de facto habe ich fast ein Jahr meines Lebens in der Tour de France verbracht. Muss ich jetzt darauf stolz sein oder ist das schlichtweg bescheuert?
Merkt man kaum. Merkt man kaum, ne? Also, ihr bist ganz normal. Ich glaube, das hat dir keinen Schaden getan.
Ich danke dir. Ich kaufe die Bier nachher, Ricky.
Ja, Tour de France. Ich kann mich an den Sturz erinnern, wo du, weißt du das noch, wo du, ich habe gehört, das war nicht so schön, wo der Straßenasphalt gewechselt hat. Du hast den Lenker irgendwie aus der Hand verloren oder so und bist in der Abfahrt ziemlich hart auf die Fresse geflogen.
Mhm. Glücklicherweise weiß ich, erinnere ich mich an fast gar nichts mehr. Ich weiß, der letzte Gedanke vor dem Sturz war, als mein Teamchef ans Radio geht, sagt, du Jens, du musst nicht alles vorne fahren, komm mal nach hinten, ruh dich ein bisschen aus, dann gehe ich so und lass mich ans Ende der Gruppe zurückfallen, bei der letzten Position. Und das Letzte, was ich noch weiß, ist, ich dachte noch so, ich hole noch ein paar Trinkflaschen und dann hatten wir die beiden Schleckbrüder in der Gruppe, dachte ich, und dann gewinnen wir die Etappe heute noch. Und dann stürze ich, dann weiß ich noch einmal kurz, sehe ich so das Dach von dem Ambulanzauto, dann fehlen wieder 3 Stunden, dann einmal der Helikopter, der abhebt mit mir, an den erinnere ich mich noch. Und dann erst eigentlich wieder abends um 10, halb 11, wo ich dann aus der Narkose rauskomme und die hat mich ja an den Händen, am Gesicht überall genäht und geröntgt und was nicht alles, wo ich dann meinte, ey Leute, ich brauche mein Telefon, ich muss zu Hause anrufen, denen sagen, dass ich noch lebe. Und weil live auf der ARD sagen die auch, die Chancen für Herr Vogt den nächsten Morgen zu erleben sind 50-50. Ja, ihr lacht jetzt und meine Kinder sitzen da und sagen, Mama, stirbt Papa jetzt? Das war, war schon nicht einfach für die. Und meine Frau wusste gar nicht, als ich ihr abends angerufen habe, die wusste gar nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, dass ich eben noch da bin und sage, okay, Spatzel, hör zu, ich weiß, wo ich bin, wer ich bin, ich weiß, wir sind verheiratet, ich kenne die Namen all unserer Kinder. Alles wird gut, ich brauche nur noch eine Menge Zeit, aber alles wird gut. Und ja, meine Frau wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Und ich kann ihr bis heute nicht sagen, warum ich gestürzt bin. Ich guck mal, ihr habt das Video auch oft gesehen, eine Zeitlupe. Wer das mal sehen will, Funken sprühen, ich rutsche auf meinem Gesicht die Straße entlang. Es ist spektakulär, oder? Warst du da?
Ich war in unmittelbarer Nähe, wo du gestürzt bist. Da war ein holländischer Motorradfahrer mit dabei. Und der sehr gut Französisch sprach, der Jos. Und du lagst da und dann kam der Tourarzt. Und der Tourarzt sagte dann, nach 30 Sekunden, also winkte der so ab und sagte für den Assistenten, der Vogt ist unkaputtbar. Ist alles okay. Ist Tatsache. Ist Tatsache. Das
ist schön. Ich dachte, du wärst schon eingeschlafen. Gut, dass du noch dabei bist. Ja, was war denn dein schönster Erfolg so? Ich meine, du hast zweimal Deutschland-Tour gewonnen, Gesamtwertung. Zwei Tour-Etappen hast du gewonnen, oder?
Also wenn es Mannschaftszeitfahren mitzählt, waren es 3. Ich habe halt getreten, ja, okay. Also ich zähle das eigentlich mit.
Ja, würde ich auch mitzählen. Ja. Wie viele Tage warst du in Gelb? Schon einige, oder nicht?
Nee, Immer nur, das ist eins der ganz seltenen Bilder. Ich hatte einmal das Gelbe im strömenden Regen eingepackt in 5 Regenjacken und habe es dann an den Mannschaftskameraden verloren oder abgegeben. Also ein Tag im Regen, da gab es gar keine Bilder von. Und das, da war ich, man sieht ja, ich sehe ja nicht glücklich aus, wenn man mein Gesicht mal anguckt. Das ist schon farblich ein bisschen aufgehübscht vielleicht. Da war ich krank und habe am nächsten Tag aufgegeben.
Du bist doch mit dem gelben Trikot aus dem Zeitlimit geflogen, oder nicht?
Ich glaube, ich habe es an dem Tag verloren und bei dem nächsten Tag, ja, da komme ich.
Siehst du, da kann ich mich aber dran erinnern.
Hunderte Geschichten erzählen. Etappe Jemen Galibier, Wiener Kurow, hat den Tag vorher viel Zeit verloren und jetzt gleich nächsten Tag die schwere Etappe über den Galibier, Vollgas am ersten Berg. So, ich komme oben an die Bergwertung von den ganzen Galibier, ganz alleine, komme oben an die Bergwertung vom Galibier, wo ein Lautsprecher sagt, und der Etappensieger ist Wiener Kurow. Und ich wusste, ich habe jetzt 44 Minuten Zeit für 46 Kilometer. Anfangs geht das, du fährst den Galibier ja runter, du fährst ja 60, 70 km/h. Ich schaff das. Dann unten kommt dieses blöde Tal. 44 Sekunden, Zeitlimit verpasst. 2 Tage nach dem Gelben. Also es ist nicht immer alles leicht gewesen. Also es gibt ganz wenige Bilder von mir im Gelb, weil es zweimal nur ein Tag war.
Krass, ey. Mhm.
Schönster Sieg. Schönster Tag auf dem Fahrrad oder schönster Sieg? Das sind verschiedene
Sachen. Du kannst beides erzählen.
Der schönste Tag, wo ich am glücklichsten mit meiner Performance und mir selber war, war Paris-Nizza 2005. Mein ganz, ganz enger Freund Bobby Julik hat sich ganz oft für mich aufgeopfert. Der und war immer mein Zimmerpartner. Wir sind eigentlich mehr als Freunde, wir sind Seelenverwandte. Also wenn jetzt Bobby hinten sitzen würde, würde ich das jetzt spüren, würde ich das jetzt wissen, ohne Quatsch, ohne Mist. Wenn der hinten sitzt, würde ich denken, warte mal. Jedenfalls, er ist im gelben Trikot, letzter Tag rund um Nizza, kennst du ja auch, ist ja recht, bist du in Nizza bestimmt gefahren?
Oder immer Tirreno.
Ah, okay, du Glücklicher. Wetter ist meist auch besser da. Und dann geht es eben relativ bergig rum, so 30 Kilometer vom Ziel sind alle weg. Von unserer Mannschaft, war ein schwerer Tag für uns, alle waren aufgeraucht. So, Bobby Julik in Gelb, mein Freund und ich. Und 30 Mann ins Trikot holen wollen. Ich so, okay, das machen wir jetzt, das schaffen wir für Bobby. Weil er eben, wie gesagt, ganz oft sich auch für mich geopfert hat. Und in der Saison lebte er in Nizza. Ich wusste, seine Frau Angela und seine Tochter Olivia sind da. Und hab dann das tatsächlich geschafft, den Tag zu retten für Bobby oder für uns. Hab Werde eingeholt und Rebellin und Contador und Werde alles attackiert, hab die alles rückgeholt, bisschen Tempo gefahren, noch eine neue Flasche für ihn geholt und was nicht alles. Ich bin tatsächlich wie eine ganze Mannschaft alleine gefahren und wir retten den Tag und dann stehe ich im Podium mit Bobby und sehe da vorne seine Frau, seine Tochter und die weinen, die sind so glücklich. Da dachte ich so, das ist eigentlich der schönste Tag, wo ich am stolzesten war auf meine Performance. Und Bobby meinte auch immer noch später, meinte, du, ich glaube, das war einer deiner stärksten Tage in deiner gesamten Karriere. Du warst einfach unschlagbar an dem Tag. Und er meinte auch, ich glaube, ich bin am Ende noch Vierter oder Fünfter oder so geworden. Und er meinte, ich glaube, du hättest jederzeit einfach losfahren können und die Etappe gewinnen können und das gelbe Trikot für dich holen können. Aber dass es eben für Bobby war, das war eigentlich der schönste Tag, wo ich am glücklichsten war mit mir selber. Der schönste Sieg, wieder so eine lustige Geschichte, Paris-Bourges, kennst du das? Das ist mal so ein Vorbereitungsrennen für Paris Tours.
War ich schon mal 9. Ja. Da schon mal.
Und das ist, glaube ich, am Donnerstag. So, ich habe dann, damals war dann schon klar, dass ich die Mannschaft wechseln werde. Und eine Mannschaft wechseln ist immer wie eine Scheidung. Manchmal ist es wie eine kleine Scheidung, wo man sich ganz gut verträgt. Manchmal ist es aber auch wie eine ganz hässliche Scheidung. Also es ist immer ein bisschen schwierig für die Mannschaft und den Fahrer, weil die wissen, du gehst, aber eigentlich willst du noch ein bisschen fahren, aber eigentlich wissen die auch, alle Erfolge, die du holst, gehen ja an die neue Mannschaft. Das ist immer schwierig. So, also gab es ein bisschen Reibung, ich war nicht motiviert, ich hatte so einen großen schwarzen Bart. So, Sonntag vorm Rennen, die Australier. Ey Jens, komm, Saison ist fast dann, komm, wir gehen mal raus, wir machen mal einen schönen Abend. So, das nächste, was ich weiß, wir kommen um 7 Uhr morgens nach Hause, direkt Frühstück McDonald's und schlafen gegangen. Also auf dem Rückweg angehalten, McDonald's Frühstück und nach Hause gegangen, nichts trainiert. Dienstag habe ich eine Stunde, zwei aus mir rausgequetscht. Mittwoch zum Rennen gefahren, geflogen und dann ist immer so, die Mannschaft trifft sich und dann fahren wir alle gemeinsam trainieren, so das Finale mal so ab und so. So, wir fahren vom Hotel los und die erste Kurve, wo wir das Hotel nicht mehr sehen, halte ich an und sage, ey Leute, ey, ich habe die Schnauze voll hier. Ich sitze in diesem Coffeeshop, ihr werdet ja 2 Kaffees trinken, kommt bitte nach der Runde zurück, holt mich hier wieder ab, so dass es aussieht, als ob ich mit euch trainiert habe. Also habe ich den Tag 2x5 Minuten trainiert und 2 Kaffees getrunken. So, der nächsten Tag, unser Meeting in Frankreich ging immer so los. Wer möchte am Ende im Finale dabei sein? 8 Fahrer im Bus, 7 Arme gehen hoch. Meiner bleibt natürlich unten. So. Also ja, ich fühle mich gut, ich kann, ich will. Ich so, ey Leute, hört mal zu, ganz ehrlich, ich habe nicht den Kopf, nicht die Beine. Nie le tête, nie le jambe, um dann Resultat zu erzielen. Ich fahre am Anfang ein paar Attacken, ich gucke, dass ich zur Verpflegung komme. Ich dort gefahren, abgehängt, wieder zurückgekommen, zur Verpflegung, ah, es geht noch, ich fahre noch ein bisschen weiter. So, und dann irgendwann so nach drei Viertel des Rennens oder nach zwei Dritteln hatte ich dann ganze Burger und Bier ausgeschwitzt. Dachte, eigentlich fühle ich mich gar nicht so schlecht, ich fahre mal noch eine Attacke mit. Die Attacke fährt nach vorne in die Spitzengruppe. Und mein Mannschaftskamerad vorne sagt, ey, ich hab so Bauchschmerzen, bumm, war er weg. Ich so, ich hau seine Spitzengruppe. Und dann, wer Radrennen fährt, der kann, du kennst das bestimmt auch, du kannst sehen, wenn einer attackieren will. Die fummeln am Fahrrad rum an der Schaltung, die checken ihre Schuhe und schnallen nochmal die Schuhe. Engel, du siehst das, die wollen gleich. Und ich denke, ey, der will doch, der geht doch gleich. Ich also bei dem ans Rad, um die Ecke rum, Berg hoch, oben waren wir zu dritt. Da haben wir noch einen abgehängt und dann gewinne ich einen Sprint. So, ich war der Einzige, der nicht zu Ende fahren wollte. Dann komme ich zum Bus zurück. Alle die sieben Helden, die am Ende da vorne sein wollten, waren alle schon aus der Dusche aufgegeben. Ich komme da an, ich war der Einzige, der sagt, ey, nee, ich bin eigentlich kacke, ich kann eigentlich heute nicht. Ich habe den Gewinn da drin und die sieben sitzen da und keiner hat sich getraut, mich anzugucken. Das war der schönste Sieg. Ich sage, so, jetzt wisst ihr es mal.
Wie ihr das mal gemacht habt mit dem Weggehen und danach Fahrradfahren, das habe ich bis heute nicht verstanden. Also die Zeiten waren da echt anders. Ich kann mich noch an einen der besten Typen, die ich so im Radsport kennengelernt habe, Robert Wagner. Der hat mir immer erzählt von seiner ersten Vuelta. Der hat der Teammanager einfach so, also halt so ein bisschen erzählt, ja, wir sind jetzt drei Wochen hier bei der Rundfahrt und so sind die Abläufe. Und ja, wenn da mal jemand von euch rausgehen will, abends irgendwie so ein bisschen Party machen, dann ja, macht das halt so, dass sie die Presse nicht mitbekommen, ne? Und dann ein bisschen so. Und er saß da halt als Neoprofi und hat gesagt, was hat er gerade gesagt? So, wenn ihr weggehen wollt? So halt seine erste Grand Tour voll aufgeregt. So, fuck ey, so, ich weiß gar nicht, wie ich hier jeden Tag zu Ende fahren soll. Und der redet von, ja, weggehen nach der Etappe, macht ruhig, ist okay, aber fallt halt nicht auf. Und er hat, ich glaube, ich meine, er war mit Stuart O'Grady auf dem Zimmer bei der Vuelta.
Das ist immer fast wie ein Todesurteil.
Und ich glaube, er hat Stewie auch nur im Bus gesehen oder halt irgendwie vorm Bett mit noch Jeans an den Füßen halt Rausch ausschlafen. Also da auf jeden Fall gute Storys. Du warst ja auch lange mit Stewie im Team.
Ja genau, das ist auch nach wie vor einer meiner engsten Freunde. Wir waren 6 Jahre in Frankreich in der Mannschaft. Dann ist er zu Cofidis, ich dann nach Dänemark zu Bjarn Riis. 2 Jahre später, da waren wir nochmal 4, 5 Jahre in der Mannschaft zusammen. Ich kenne ihn ewig, habe alle seine 3 Kinder miterlebt. Und ich kann euch sagen, der Typ, der trinkt Alkohol, wie ein Fisch Wasser trinkt. Das ist der Hammer. Wir haben mal, da standen wir an der Bar, na, Saisonende, okay? Also ich war immer so der biedere Deutsche. Also um Trinken, ich konnte das nicht. Trinken und Radfahren, ich, oh nee. Jedenfalls, aber ich musste oft abholen. Also weiter rief nämlich morgens um 6 Uhr an, Jens, hier fährt kein Taxi mehr. Und naja, die sind halt die Jungs, die musst du halt abholen, sie sind auf Kumpels, kannst du ja nicht hängen lassen. Naja, wie auch immer, jedenfalls sind wir an dieser Bar, ich bestelle 3, 4 Drinks, ich stehe hier, O'Grady da und noch 2, 3 Kumpels da. Also ich krieg die Drinks, gebe O'Grady seinen Drink, verteile die Drinks an meine 2 Kumpels. In der Zeit hat O'Grady das ganze Glas ausgetrunken und steht da mit dem leeren Glas, willst du mich verarschen, gibst du mir ein leeres Glas? Ich so, pff. Ich also noch einen bestellt, die gleiche Geschichte wieder, ich drehe mich um. Drei Wörter, weg. Und willst du mich verarschen? Wieder ein leeres Glas. Also die konnten echt, das war der Hammer. Aber trinken, du kennst das auch mit deinem Vater, ne? Dass der Bier, sein Vater, Erik, der kann den Kehlkopf manuell arretieren und dann läuft das Bier rein wie in ein Loch. Der trinkt einen halben Liter Bier in 1,3 Sekunden. Der muss gar nicht schlucken, der Kehlkopf bewegt sich nicht. Der stellt ihn auf offen und lässt es reinlaufen, wie in einen Brunnen. Das ist der Hammer. Wettet niemals mit ihm, ihr verliert immer. Du kennst das, oder?
Ja, das habe ich nicht von ihm gehört, das kann ich euch sagen.
Ja. Trainingssache, muss noch üben.
Ja, aber der erzählt genauso Geschichten von dir. Also,
ach, Quatsch.
Nicht,
dass ich wüsste.
Also, was mein Papa von dir immer sagt, ist, dass er keinen Menschen kennt und das kannst du halt anscheinend. Der sagt, okay, ich trinke das Bier jetzt und dann muss ich kotzen. Und dann trinkst du das, dann kotzt du. Und dann gehen halt alle anderen ins Bett, aber du gehst halt wieder an die Bar und trinkst halt weiter.
Das stimmt, ja. Also jetzt mit 48 nicht mehr so viel, aber tatsächlich, ja, das war tatsächlich, du hast genau gespürt, so, Jetzt noch ein Glas oder zwei Schluck und dann ist es übers Limit. Aber dann ist ja wieder alles klar und dann kannst du ja weitermachen. Jetzt nicht mehr natürlich.
Wahnsinn. Ja, ich habe auch noch so ein bisschen... Dankeschön.
Ja, war
sehr gut.
Genau.
Prost.
Prost an euch alle.
Ich habe auch noch so ein bisschen persönliche Fragen an dich.
Oh.
Weil, du hast ja 6 Kinder. Ich glaube, du kannst mir da gut Hilfe geben. So.
Jo.
Wann bist du das erste Mal Papa geworden?
Ich habe meine Frau während der Niedersachsen-Rundfahrt kennengelernt. Das war im April. Und die Geschichte kennt ja auch irgendwie jeder anscheinend, denke ich mal inzwischen. Und irgendwann im März, also ein Dreivierteljahr später, komme ich nach Hause. Damals, ich kleiner Amateur, Einraumwohnung im Hinterhof, im Kohleofen. Also jeden Morgen musste ich im Winter in den Keller, die habe ich natürlich immer abends geholt, die Kohle. Aber jeden Morgen musste ich den Ofen anheizen mit Kohle. Und so 3/4 Stunde später dann zuschalten, damit die Wärme auch im Ofen bleibt. Wenn du das vergessen hast, ist die ganze Wärme durch den Schornstein raus. Du kamst nach dem Training nach Hause nach 5 Stunden, war eiskalt. So. Und kennt doch jemand ein Faxgerät? Ist jemand alt genug, um Faxgeräte zu kennen? Ich danke euch, ich danke euch. Ich komme nach dem Training nach Hause, ist da ein Fax runtergerollt, bis auf den Boden, 5 Seiten. Ich denke, das ist doch ihre Schrift, warum schreibt die mir einen Fax? Ich gehe jetzt duschen, esse was. Dann sehe ich sie ja, ne? Und das Fax geht so los, ihr Frauen werdet gleich lachen. Ja, Jens, Liebling, mein Engel, mein Spatz. Weißt du noch, wie wir immer gerätselt haben und gelacht haben, dass ich mich morgens immer so schlecht gefühlt habe? Ja, jetzt weiß ich, warum ich mich morgens so schlecht gefühlt habe. Meine Frau hat mir einen Fax geschrieben, um mir zu erzählen, dass sie schwanger ist. Ich sitze da, kleiner, popliger Amateur in meiner Einraumwohnung, denke, puh. Da hatte ich erstmal Panik. Ich glaube, mein erster Gedanke war, ich brauche einen neuen Reisepass und ich muss weglaufen. Ich war erst 22 oder 23 gerade so. Und dann habe ich dann irgendwann mich beruhigt und habe, glaube ich 35 waren es, Rosen gekauft und bin dann zu ihren Eltern gefahren. Wir haben auch nicht mal zusammen gelebt damals. Und ich, naja, dann lass uns mal diese Challenge jetzt hier gemeinsam mal angehen. Na?
Ja, du hast auch dein ganzes Leben lang in Berlin gewohnt während der Karriere, ne?
Genau, ich bin ja ursprünglich aus Mecklenburg, ist ein kleiner Ort, Dassow, 3000 Leute leben da. Habe mich dann mit 13 Jahren durch so einen Selektierungsprozess für die Sportschule qualifiziert. Dein Vater ist da ja auch durchgegangen. Und bin dann nach Berlin zur Sportschule gekommen und habe dann seit 14 in Berlin gelebt. Dann kam irgendwann die Wende, meine Frau als Westberlinerin habe ich dann nach der Wende irgendwo kennengelernt. Und ja, Berlin, jetzt leben wir da, die Kinder haben da alle ihre Freunde, die Jungs gehen. Der eine ist in Berlin an der Uni, einer in Potsdam, aber das ist ja gleich um die Ecke sozusagen. Und ich glaube, da gehen wir auch erstmal nicht weg. Also ja, meine ganze Karriere eigentlich in Berlin gelebt.
Und 6 Kinder und alles gemanagt, Wahnsinn.
Meine Frau ist der absolute Held in meiner Beziehung. Ich hätte nicht die Hälfte erreicht von dem, was ich konnte oder erreicht habe. Meine Karriere wäre nicht halb so gut geworden ohne meine Frau, die immer irgendwo an meiner Seite stand und mir auch das alles ermöglicht hat.
Können wir auch mal Applaus machen?
Dankeschön. Und um euch mal kurz zu erklären, was meine Frau für ein Held ist. Als wir uns kennengelernt haben, kennt jemand Fukuhila? Ich hatte einen Bilderbuch Fukuhila. Ich sah aus wie ein Bundesliga-Profi, par excellence. Da hatte ich noch eine Brille, ich habe dann später so eine Laseroperation gemacht. Ich war kurzsichtig, habe so eine Laser-OP gemacht. 2000, glaube ich, war das, als ich die OP gemacht habe. Jedenfalls hat meine Frau mir noch eine Brille kennengelernt. Und ich hatte immer so schwarze Metallica-Shirts an mit abgeschnittenen Ärmeln. Und meine Frau hat trotzdem mir eine zweite Chance gegeben. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich war sicherlich eher der Typ für den zweiten Blick. Oder den dritten Blick. Aber meine Frau hat trotzdem das Potenzial in mir gesehen. Und ja, jetzt sind wir immer noch da und 6 Kinder.
Ja, ich frage halt aus persönlichem Interesse, weil ich bin jetzt auch gerade so, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich bin verlobt seit einer Woche. Und bei mir passiert jetzt halt einfach super viel. Gestern zum Beispiel war... Ja, weiß nicht, ob das ein schöner oder ein trauriger Tag war, aber ich teile ja immer alles in meinem Podcast. Ich habe mir auf jeden Fall ein neues Auto gekauft und für die Leute, die mich kennen, die wussten, davor habe ich mir mit 22, auch mit meinem ersten relativ guten Vertrag eine G-Klasse geleast, Mercedes. Und da war ich ja noch Single und dachte mir so, boah, geil, da hätte ich richtig den Frauen imponieren, weißt du. Und das habe ich auch ganz gut gelebt eine Weile, diesen Lifestyle so. Und jetzt bin ich ja seit Juli 2018 mit meiner Freundin zusammen. Und dann haben wir halt, ich habe mir jetzt einen Skoda Kodiaq gekauft. ein schönes Familienauto und wir sind halt nach Münster gefahren, da mussten wir den gestern abholen und jetzt lustiger Richtungswechsel in der Geschichte. Der Abnehmer meines alten Autos der G-Klasse ist mein Vater. Der hat das jetzt gekauft?
Nee. Ich dachte, eine G-Klasse fahren nur russische Waffenhändler oder Drogendealer.
Ja, und der, jetzt hat er das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall habe ich mich in den Skoda reingesetzt und Leo halt in mein altes Auto in die G-Klasse. Und wir sind halt in Unna vorbeigefahren, wo ich aufgewachsen bin, haben halt da sozusagen mein Auto meinem Vater übergeben. Und diesen 50 Kilometern, wo ich halt von Münster nach Unna fahren musste, hinter meinem alten Auto her, das war so sinnbildlich für mich, so wie ich halt in diesem neuen Auto sitze, mein altes Auto so davon vor mir fahren sehe und mir so denke, ja, das war's jetzt. Das kommt so das seriöse Leben. Von daher, wie hast du das geschafft so mit 6 Kindern? Ich meine, du hast jetzt gesagt, deine Frau, aber wenn du zu Hause warst und trainieren musstest, musstest du ja sicherlich, also ich kenne das, wenn ich nach Hause komme, dann ist immer so, jetzt ist dein Job hier, jetzt kannst du mal die Küche machen, jetzt kannst du mal dies machen. War doch sicherlich, oder konntest du einfach trainieren und dich auf die Couch legen?
Also wenn ich es gewollt hätte, ja. Also meine Frau, wir sind da sehr traditionell. Also meine Frau sagt, das ist dein Job. Und nein, also ich habe mich eingebracht, wo immer ich konnte. Aber meine Frau war da sehr verständnisvoll. Und dafür habe ich aber dann nie gesagt, ihr stellt euch doch vor, wie das klingt. Ja? Habt ihr das Wetter mal draußen gesehen? Wenn ich gesagt hätte, du Spatzel, bleib mal mit der 16 Jahre allein zu Hause und bring die mal zur Schule jeden Tag. Ich muss mal nach Südafrika ans Trainingslager. Die trainieren 5 Stunden und ich spiele 6 Stunden Golf. Na, mit Sicherheit wären die Schlösser an meinem Haus gewechselt, wenn ich zurückgekommen wäre nach 3 Wochen. Also das habe ich nie gemacht. Ich habe dann auch immer zu Hause trainiert und war immer da und habe dann eben auch immer mich eingebracht, wo ich konnte. Also zum Beispiel, na klar kann man vorne Glühbirne wechseln, natürlich. Aber er sagt, nö, das ist dein Job, habe ich für dich gelassen. Kamst du am Trainingslager nach Hause, guck mal da, 1, 2 Glühbirnen. Also wir haben das irgendwie... Das hat immer bei uns gut funktioniert. Mein Vater hat immer sehr viel Verständnis gehabt. Aber ich habe natürlich auch immer mitgeholfen, wo ich konnte. Na klar kann ich den Geschirrspüler ein- und ausräumen und anschalten. Und na klar weiß ich, wie eine Waschmaschine funktioniert. Und na klar kann ich Wäsche falten. Ich habe sogar schon mal gebügelt. Das ist nicht so schwer, das ist unheimlich langweilig. Ist nicht so schwer, aber es ist unheimlich langweilig.
Das war die falsche Antwort für mich, aber gut.
Also es muss ja auf einem gewissen Verständnis gegenseitig beruhen. Ja? Und meine Frau sagt eben, nein, ich fühle mich, meine Rolle ist, ich möchte Mutter sein und die Kinder großziehen, ich möchte da sein, wenn die von der Schule kommen, was für die kochen. Und das hat für uns super funktioniert. Jetzt natürlich tut jetzt vielleicht der eine oder andere vielleicht die Nase rum und sagen, aber wir sind halt so groß geworden, wir kennen das so und wir fanden das völlig in Ordnung. Für uns hat ja gut funktioniert und wir sind ja auch immer noch zusammen und immer noch da. Also meine Frau war sehr verständnisvoll. Aber auch bei unseren Kindern. Also wenn die Kinder im Garten Fußball spielen wollten, hätten die niemals meine Frau gefragt. Ja, obwohl meine Frau das genauso gekonnt hätte. Aber wenn die dann hingefallen sind aufs Knie, hätten die niemals mich gefragt, ein Pflaster drauf zu kleben. Sind die sofort reingerannt, Mama, Pflaster. Das haben die ganz klar getrennt bei uns immer. Ja. Wenn die abends kuscheln wollten, na, war ich immer nur zweite Wahl. Das ging nur, wenn Mama mal weg war. Dann, na gut, Papa, komm, wir kuscheln mal mit dir. Aber kuscheln war immer Mama. Also das haben die auch bei uns irgendwie getrennt. Fahrradfahren lernen. Hab immer ich gemacht. Meinte meine Frau, du, geh mal raus mit den Kindern. Die glaubt, die ist jetzt hier 4 Jahre, 3 Jahre, die will jetzt Fahrrad fahren lernen. Und dann haben wir das so gemacht. Also das war bei uns irgendwie, hat sich einfach so ergeben. Also
ja, auf jeden Fall Respekt mit 6 Kindern, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit liegen jetzt hier, so. Aber ich glaube, damit wir noch ein bisschen Zeit haben für die Fragen der Gäste, würde ich jetzt einfach mal die Fragerunde schon starten. Nicht alle auf einmal?
Also keine Angst. Ich beiß nicht. Und Leute, ich habe Kinder Osten, Westen erlebt, Radsport erlebt. Ich kann fast alle Fragen beantworten. Ohne Quatsch. Du hast eine?
So bist du nie zum Team Telekom gewechselt. In der großen Ära Team Telekom, du als Topfahrer, kam da bestimmt nochmal ein Angebot.
Mein bestes Jahr als Amateur war 1994. Da war ich Amateur-Weltcupsieger, also Gesamt-Weltcupsieger. Und da habe ich dann, damals gab es ja nur ein deutsches Team, Team Telekom. Die waren ja fast wie so eine inoffizielle Profi-Nationalmannschaft. Und auf den Knien habe ich die angebettelt. Ich sage, Leute, ich bin ein guter Fahrer, ich koste nicht viel Geld, ich bin ein guter Fahrer, gebt mir eine Chance. Und die wollten mich nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum, wieso. Die Jahre drauf, nochmal, und da wollten die auch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass irgendjemand schlecht über mich geredet hat. Irgendjemand gesagt, du, ich glaube, der Vogt ist ein Idiot, oder wie auch immer. Jedenfalls wollten die mich nicht. So, dann habe ich, bin ich dann 97 diese kleine Mannschaft, diese tschechisch-australische Mannschaft, 98 dann zu der ersten großen Mannschaft da in Frankreich, Crédit Agricole. Bin in die Tour gefahren, hatte auch Bergtrikot, war auf einer Etappe mal Zweiter. Und ja, hab da ein paar ganz gute Ergebnisse gehabt. Und dann haben die mich eben gefragt und meinte ich, nee Leute, jetzt ist euer Zug auch abgefahren. Die Franzosen haben an mich geglaubt, die haben eine Chance gegeben. Ich fühle mich hier sehr wohl und hier bleibe ich jetzt erstmal eine Weile. Und dann bin ich eben 6 Jahre in Frankreich gefahren. Also anfangs wollten die mich nicht und dann später habe ich dann auch erkannt, das ist einfach mein Name, mein Marktwert, mein Image. Ich bin der, der nie in Deutschland war. Ich bin der, der immer woanders gefahren ist. Und ich muss ja auch sagen, damals war ja dann Uli für die Rundfahrten der Mann und dein Papa war der Sprinter. Und für deinen Papa wäre das ja völlig egal, ob da Vogt, Allack oder Bölz das Loch zufährt. Hauptsächlich fahren das Loch zu. Ich war beim eher so der Ausreißertyp und dann einfach so sagen, okay, ich verdiene zwar gutes Geld, aber muss immer nur Kopf runternehmen, immer nur arbeiten. Das wollte ich auch nicht. Damals wollte ich noch selber schauen, wie weit kann ich kommen, was kann ich erreichen. Das hat also nicht gepasst. Ich hätte dann einfach nur wie ein Beamter, funktionierendes Mitglied der Mannschaft sein können. Das wäre sicherlich ein einfaches Leben gewesen. Aber ich wollte das dann nicht. Ich wollte dann sagen, ich will selber gucken, was ich kann und meine Freiheiten haben.
Ja, jetzt kann ich es dir ja sagen. 1994 war mein Vater der gesagt hat, du, da kannst du nicht kommen. der nicht.
Genau, alle, aber der nicht.
Da hinten, glaube ich, hat meine. Noch Fragen?
Die Trennung von Jan Ries mit Leopard, das kam für mich damals ziemlich überraschend. Kannst du da was zu sagen, wie sich das angebahnt hat, wie das entwickelte? Also ob das die Schleck-Leute dann halt irgendwie dich da mitgezogen haben oder ja, wie das entstand?
Wir hatten ja damals mit CSC die ersten Jahre, ich glaube wir waren 3 Jahre hintereinander, die beste Mannschaft der Welt mit den meisten Punkten und Siegen und so weiter. In den ersten Jahren war Bjarne bei der Mittelmeerrundfahrt dabei, bei Paris-Nizza, bei jedem Rennen. Später hat sich seine Rolle gewechselt, unter anderem auch, weil wir irgendwie dauernd einen neuen Sponsor brauchten. Wir hatten einen guten Hauptsponsor, aber der Co-Sponsor wurde dauernd gewechselt und Bjarne war einfach beschäftigt, dauernd Geld dran zu schaffen. Und dadurch hat er weniger Zeit gehabt, beim Rennen dabei zu sein. Und ich glaube auch, Bjarne hat dann auch, glaube ich, gedacht, das ist wie ein Selbstläufer. Die Mannschaft funktioniert immer weiter so. Und dann war er einfach immer einen Schritt weiter weg von der Mannschaft als im Jahr davor. Also ich habe Bjarne ganz viel zu verdanken und ich liebe ihn. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, er war einfach dann ein bisschen weiter weg und war dann eher der Teamboss und nicht mehr der Trainer und mentale Leader oder mentale Führer oder Captain der Mannschaft. Aber das war das, was ich gemocht habe an ihm. Und dann kam dieses Projekt mit Team Leopard in Luxemburg und zu dem Zeitpunkt war es dann einfach so, meine Radsportfamilie, mit denen ich jeden Tag, jedes Wochenende zusammen gelacht und geweint, gewonnen und verloren habe, in der Sonne, im Regen trainiert und Radrennen gefahren bin, waren die Schleck-Brüder, Cancellara und Kim Andersen als sportlicher Leiter. Mit denen habe ich jedes Wochenende Zeit verbracht. Ich glaube, in diesen Jahren habe ich vermutlich ähnlich viel Zeit mit den Schleck-Brüdern verbracht, wie mit meiner Frau und der Familie. Ja, und als sie dann sagten, wir haben dieses Projekt, wir machen das, fühlte ich mich auch so hin und her gerissen zwischen meiner Loyalität zu Bjarne, weil Bjarne hat eindeutig meine Karriere nochmal so einen zweiten Aufwind gegeben, als ich dann mit 30, 31 Jahren zu Bjarne gewechselt habe und eben meine engsten Freunde. Und da habe ich eben entschieden, meine Freunde machen das, ich gehe da mit. Und Bjarne, wir haben uns dann auch offen drüber geredet, haben uns umarmt und meinten, du, ich wünsche dir viel Glück, Bjarne auch. Und Bjarne ist nach wie vor ein ganz großer Freund von mir. Und ich bin froh, dass er jetzt auch wieder da ist. Ich war bei der Tour Down Under, habe da fürs australische Fernsehen gearbeitet, bei der Rundfahrt. Und Bjarne war dann da, habe ich dann auch die Ehre gehabt, Bjarne zu interviewen. Bjarne musste dich auch erstmal schmunzeln. Und Bjarne ist auch kein Mann für Smalltalk. Er sagt wenig und wenn er was sagt, solltest du besser zuhören. Das ist meistens was Wichtiges. Also es ist auch nicht leicht, ein Interview mit ihm zu führen. Er gibt nicht gerne eine klare Antwort. Naja, aber es hat ja ganz gut funktioniert und ich bin froh, dass er wieder da ist. Also ich halte große Stücke für ihn. Große Stücke auf ihn.
Da ist eine Frage, da hinten links.
Also ich möchte das Zeitfenster nicht sprengen, deswegen hätte ich eine Frage an den Rick. Wir wissen ja alle, dass du das Talent von deinem Vater geerbt hast. Meine Frage wäre, ob du auch das Talent von deiner Mutter geerbt hast und ob du dir vorstellen könntest, auch als Friseur zu arbeiten.
Ah, meine Mama war ja gar kein Friseur. Wegen der Frisur meinst du jetzt, oder
was? Oh, ich habe gedacht, deine Mutter wäre Friseurin gewesen.
Die war Beamte.
Die war Beamtin, genau.
Dann, ja, habe ich keine Frage. Aber dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zur Verlobung.
Danke, danke.
Ich hatte wirklich gedacht... Ich bin seit über 30 Jahren Zabel-Fan und hatte irgendwie gedacht, deine Mutter wäre Friseurin. Aber dann lag es an der guten Frisur.
Die ganze Frisur, dass die nicht hier ist, die wird direkt eine knallen.
Ich kann auch gehen.
Nein, alles gut. Aber ich glaube, ja, also das Beamtentalent habe ich noch weniger vererbt als das Radfahrtalent. Nee, aber ja, du hast auch Fragen.
Also ich kann euch sagen, dass genau wie in meinem Fall Erik nicht die Hälfte der Karriere geschafft hätte ohne seine Cordula. Richtig. Die hat das Haus gebaut, die hat die Hausfinanzierung klar gemacht, die hat alles zu Hause im Griff gehabt. Also da hat er echt einen Glücksgriff gemacht, dass er die Frau getroffen hat. Ja. Hennes, die haben jetzt hier, der Rick hat mich gefragt, meinen schönsten Sieg. Gibt es für dich sowas wie das schönste, perfekte Bild, wo du sagst, das ist das Bild, an das ich mich immer erinnern werde? Licht, Atmosphäre? Oder ist es unfair bei, ich weiß nicht, hast du 1 Million Bilder gemacht in deinem Leben?
Mit Sicherheit.
Glaubst du, du kannst ein Bild raussammeln oder sind es eher 2, 3, die dir naheliegen?
Ich habe jede Menge schöner Bilder, also ich wüsste nicht. Du zum Beispiel in Kolumbien, warst du zwar abgehangen, aber, aber es gibt viele schöne Bilder.
Aber jetzt ist mir auch noch eine Frage an dich eingefallen. Wen würdest du als den fotogensten Radprofi beschreiben? Den du am liebsten fotografiert hast, weil der gesagt hast, so, der hat so einen schönen Tritt, der sitzt so schön auf dem Rad drauf oder was auch immer.
Wer gut auf dem Rad saß, war Ulle. Also wenn du den beim Zeitfahren schön von der Seite nahmst, der sah schon gut aus, sag ich mal. Und ja, es gibt viele Jungs, die am Berg von vorne kommen, was gut aussieht.
Okay.
Also ich habe da keinen Liebling oder sonst was.
Ja, hätte ja sein können, dass du sagst, nee. Boah, den fand ich immer toll. Nee.
Also gut, wen ich gut fand von früher noch her, war Phil Anderson. Australier, war der erste Australier, der so kam im Profiradsport. Ich glaube, der war bei Peter Post, ne? Bei Raleigh, ja. Das war gut. Damals auch, ja, der jetzt bei Lotto ist, der Sergeant, den fand ich gut als Rennfahrer.
Okay. Sonst noch Fragen? Noch Fragen hier? Oh, jetzt sind wieder 2 Fragen. Na klar, hier, komm, kriegst du mein Mikro.
Ja, muss ich auch gleich zurückgehen, weil die Frage geht an dich. Vielleicht für diese Saison, was sind so die Ziele, Höhepunkte und vor allen Dingen im neuen Team, wie ist da deine Rolle genau definiert?
Ja, für mich persönlich ist nach der letzten Saison, wo ich ja lange verletzungstechnisch raus war, einfach wichtig, gesund durchzukommen. Und ich habe einfach richtig Bock momentan auf Radfahren, auf Radrennen fahren vor allen Dingen auch. Und ich will mich einfach in meine beste Saison allgemein fahren. Also einfach mich als Rennfahrer sehr gut präsentieren. Das heißt, wenn ich mal einen Sprint anfahren muss, den gut anfahren, wenn ich selber eine Chance kriege, die Chance nutzen. Und ja, einfach fit sein. Und ich glaube, wenn man gut drauf ist und fit ist, dann ist das das Wichtigste, um überhaupt ins Finale zu kommen. Und dann, wenn man im Finale ist, einfach seine Chance nutzen oder halt für den Teamkollegen fahren. Und spezifische Ziele ist sicherlich für mich persönlich, was ich mir so aufgeschrieben habe, ich will eine Grand Tour fahren und die auch zu Ende fahren dieses Jahr. Dann mit Nils würde ich ganz gerne in den Klassikern Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix mindestens genauso gut fahren wie letztes Jahr und halt da wirklich bis ins Finale für ihn eine helfende Hand sein.
Und ja, jetzt, was meine Rolle im Team genau ist, das ist, glaube ich, relativ spannend, weil jetzt, wo André ausgefallen ist, hat sich das wieder ein bisschen geändert. Ich fahre jetzt zur UAE-Tour so ein bisschen, glaube ich, als der Anfahrer von dem Rudy Barbier, der ein Radrennen gewonnen hat in Argentinien. Dann beim Tirreno werde ich, glaube ich, so ein bisschen Anfahrer spielen für Davide Cimolai. Aber ja, wie gesagt, ich mache den Anfahrerjob sehr gerne, weil ich das auch gut kann. Aber wenn, warum auch immer mal im Finale der Weg für mich frei ist, versuche ich den natürlich auch selber zu nutzen, weil ich ja auch dieses Jahr wieder im Vertragsjahr bin und an meine Zukunft denken muss und natürlich auch selber einen guten Vertrag wieder unterschreiben will, damit ja, für mich die Zukunft auch gut weitergeht. Ja, hier musst du im Mikro sagen, Hennes. So, das sind doch die spannenden Geschichten, die du hier so erzählst. Das wollen die Leute hören.
Wir wollen ja nicht verhaftet werden.
Sonst noch Fragen? Da ist noch eine Frage.
Hier heute Abend. Danke fürs Erscheinen und für die tolle Ausfahrt heute. Eine Frage, es sitzen ja ungefähr 3 Generationen nach vorne jetzt. Und wenn man den deutschen Radsport heute mal so sieht und auch mitbekommt, dass auch der Radsport, in vielen Dingen ist das ja gut, ziemlich kommerziell wird. Ich will jetzt nicht auf ein Team speziell hinweisen, aber ich denke, das weiß man doch so. Wie seht ihr die Chancen in Deutschland, den Radsport wieder zu dem zu machen, was er in den 80er, 90er Jahren war? Und welche Chancen hat der Nachwuchs, auch da hinzukommen? Unabhängig von den Jungs, die jetzt da sind. Und die sind alle klasse, muss man ganz klar sagen.
Also ich habe noch so eine kleine Kolumne geschrieben zum Jahresabschluss und nochmal so die deutschen Fahrer so ein bisschen gegoogelt und das ist echt großartig, ja. Also mit dem Maximilian Schachtmann, der zweiter, dritter in Roubaix war, Nils Pohle.
Lüttich.
Nils Pohle war Roubaix. Gewinnen die da Etappen bei der Baskenland-Rundfahrt. Also wir haben von den Sprintern über die Klassiker, die Rundfahrer, jetzt mit dem Lennart Kemner, ich glaube, der ist unser größtes Talent, das wir im Moment haben. Ich glaube, der ist noch besser als der Buchmann, als der Emanuel Buchmann, glaube ich. Der braucht vielleicht noch 1-2 Jahre, sich zu entwickeln, aber ich glaube, der hat das größte Talent. Stehen wir sportlich unglaublich gut da. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Von Sprintern über Bergfahrer, über Ausreißer haben wir Ricky hier als Anfahrer, da haben wir mit André noch den Grand Senior, da haben wir also alles, was wir brauchen. Das Team Bora Hansgrohe als deutsches Team macht einen großartigen Job, den Radsport populärer zu machen. Zweites Team, großes Team, drittes großes Team würde uns sicherlich gut tun. Aber wenn du mich fragst, weißt du, alles kommt und geht. Was haben wir damals alle 4-Chancen-Tournee geguckt? Ja? Und jetzt, ja, es ist immer noch irgendwie populär, aber Dinge kommen und gehen. Weißt du, wisst ihr noch, damals ist jemand alt genug, Tennis Boris Becker? Was haben wir da Wimbledon geguckt? Und jetzt läuft Tennis irgendwie auf dem NDR oder auf dem WDR. Irgendwann auf so ein, ja, irgendwo mal so eine halbe Stunde. Also nicht alles hält ewig. Der Radsport ist nach wie vor noch sehr stabil, sehr gut. Und wir haben auch ein Comeback. Wir hatten natürlich auch sehr viele schlechte, dunkle Jahre, kann man ja sogar sagen, hinter uns. Auch selbst verschuldet. Das ist ja auch irgendwo offensichtlich. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Sportlich gibt es gar keine Probleme mehr. Es würde uns gut tun, noch ein paar mehr Rennen zu haben. Ja? So, jetzt, du willst was sagen, na los.
Ja, ich versuche das in gute Worte zu fassen, weil ich sehe eigentlich das Thema so, dass halt in Deutschland auf jeden Fall ein Pro-Conti-Team fehlt, um einfach halt die U23-Fahrer noch mehr hochzuholen. Und wir haben eine gute Conti-Szene in Deutschland, dass einfach noch mehr Leute die Chance hätten, da Profi zu werden. Sonst allgemein so auf deine Frage genau zurückzukommen, ich sag mal 80er, 90er, klar, den Team Deutsche Telekom-Boom, den wird schwer zu wiederholen, außer man hat einen deutschen Tour de France-Sieger. Aber wie Vogte gesagt hat, alles kommt und geht, der Radsport ist schon stabil. Und ich wäre auf jeden Fall ein Fan davon, wenn wir sogar weniger Rennen hätten. Und einfach nur Rennen, wo nur die Besten fahren. Also was mich immer noch so ein bisschen am Radsport nervt, ist, dass der sich meiner Meinung nach halt ein bisschen so an anderen Sportarten orientieren sollte, weil ich glaube, es ist immer noch zu kompliziert, dass der Fan, der halt keine Ahnung wirklich vom Radsport an sich hat, für den ist es zu kompliziert, wenn du in eine breitere Masse vorstoßen willst, dann musst du diesen Sport einfach machen, so ein bisschen wie Fußball, da spielen halt 11 gegen 11 mit dem Ball und wenn der Ball da ins Tor fliegt, hat die Mannschaft ein Tor und andersrum und bei uns ist das so, also wenn ich alleine meine Rolle erkläre, die ich im Team habe, da kann ich 10 Minuten erklären und dann hat es immer noch keiner verstanden so richtig, wer sich nicht auskennt, so übertrieben gesagt. Und deswegen glaube ich, wäre es halt einfach, wenn du einfach zum Beispiel eine World Tour, wenn du eine erste Liga hast und dann ist einfach klar, okay, das geht in Australien los, dann ist UAE Tour das nächste, dann hast du in Paris-Nizza und dann nicht zeitgleich ein Tirreno-Adriatico, dann hast du später ein Tirreno-Adriatico, dann hast du Klassiker, dann hast du ein Giro. Dann hast du einfach eine Rennserie, wo halt die erste Liga ist und keine Rennen überlappen sich und bei allem Rennen fahren halt so ungefähr die Besten gegen die Besten und nicht irgendwie Tom Dumoulin fährt da und Chris Froome fährt da. Es muss halt einfach einfacher werden, meiner Meinung nach, und halt weniger Renntage, aber das wird wahrscheinlich eine Utopie bleiben. Noch eine Frage hier vorne?
Moment.
Achso, sorry.
Der Grund ist natürlich auch, wir haben eine sehr gute Qualität an Radprofis, an jungen Radprofis, aber bei uns fehlt die Quantität drunter, weil wir im Radsport zu wenig normale Radrennen haben. Wir haben zum Beispiel in Köln vor 20 Jahren noch 40 Straßenrennen gehabt, jetzt sind es noch 5. Und da stimmt was nicht. Und wenn die Jugend U14 mit der U16 oder 17 schon zusammengelegt werden muss, da stimmt was im System nicht. Also da fehlen Jugendliche, die Radrennen fahren. Und deshalb ist auch dann das Problem, dass man keine Strecke abgesperrt bekommt von der Polizei oder von den Stadtverwaltungen. Das ist das nächste Problem dann, dass die für 10 Radfahrer nicht dann den ganzen Tag die Straßen sperren können. Also das ist ein großes Problem.
Ja, dazu auch nochmal so, ich denke auch, dass da vielleicht ein bisschen die Zukunft des Radsports ein bisschen auf dem Gravel-Bereich liegt, auf dem Swift-Bereich, also online auf der Rolle zu Hause fahren, einfach weil ich auch verstehen kann, dass viele einfach keinen Bock haben, im Straßenverkehr zu fahren, ne? Weil es zu gefährlich ist und das macht schon Sinn. Und ja, mit dem Nachwuchs ist natürlich schade, so. Du kannst halt keinen Nachwuchs fördern, wenn kein Nachwuchs da ist, so. Und wenn halt ich weiß es nicht, das wäre jetzt so, ich meine, ich glaube einfach, dass der Radsport noch so oldschool ist und halt auch, dass der BDR einfach gar nicht irgendwie eine Ahnung hat, um wie man heute auf Jugendliche zugeht, um die für diesen Sport zu begeistern. Und da muss man sich dann nicht wundern, wenn halt kein Nachwuchs da ist, glaube ich.
Ich habe im Prinzip 2 Fragen. Einmal an den Fotografen, wo ich gedacht habe, so ja, mit Motorrädern irgendwie hinterherfahren, Fotos machen. Gibt es da nicht irgendwie was Moderneres? Irgendwie mal, wie sieht es aus mit Drohneneinsatz oder sowas, um noch irgendwie näher an die Sportler ranzukommen? Das ist natürlich so ein harter Kommerz. Die zweite Frage, wie geht's Jan Ulrich? Weiß das jemand? Weil angeblich wurde er im Schwarzwald gesehen, aber der Yeti aus dem Schwarzwald, aber irgendwie weiß es keiner.
Also soweit ich weiß, geht's ihm ganz gut. Ja, er wohnt da in der Ecke. Er kommt gerade wieder zurecht und ich glaube, es tut ihm ganz gut, dass er nicht in der Öffentlichkeit steht und kleine Brötchen backt momentan. Und ich hoffe, dass man ihn dann in Zukunft einfach wieder ja, total fit, gesund und mit klarem Verstand wieder sieht, weil er ist ein Top-Kerl und er hat es verdient, wieder zurückzukommen.
Ich glaube auch, dass ich weiß, wie es ihm geht, aber ich denke, es liegt an ihm zu sagen, hier bin ich, hier lebe ich, ich möchte dies und das verkünden. Das, glaube ich, liegt nicht an uns, hier zu sagen, er lebt da an der Adresse oder dort oder das und das macht er. Es geht ihm deutlich besser und es geht alles in die richtige Richtung.
Also es gibt da Kontakt, wenn ich noch mal so nachfragen darf.
Ja, man ist ja auch irgendwo neugierig oder irgendwo doch, ist man ja auch jahrelang zusammen Rennen gefahren und natürlich ist man interessiert, wie es all den Leuten geht.
Also mit Drohnen glaube ich, dass das nicht funktioniert, weil es auch zu gefährlich ist. Und die Hubschrauberbilder, sag ich heute in der Television, die sind auch so gut. Fotomäßig kann man mal eine Landschaftsaufnahme machen mit einem Peloton, mit einer Drohne, aber ansonsten ist das uninteressant.
Aber ich denke immer so, ne, im Ziel, wie Sie schon gesagt haben, dann sind da irgendwie 15 Fotografen, die stehen dann da, machen das Foto irgendwie, immer die gleiche Perspektive. Denke ich irgendwie immer so, Da muss es mehr gehen. Muss irgendwie noch mehr gehen, oder?
Ja, ja gut, aber man kann nicht mit einer Drohne im Finale hier über den Jungs hängen. Das geht nicht.
Es gibt mehr. Stell dich an die Strecke bei den Rennen, guck dir das an, guck dir die Gesichter bei Paris, Roubaix, Flandern, dann siehst du, was Radsport ist.
Ja. Mach ich auch. Das mach ich auch.
Schlägerei hier. ja, eine Drohne könnte schon interessant sein. Ich finde auch die Onboard-Bilder gut. Also so eine Drohne von oben, wenn das sicher wäre, dann warum nicht, ne? Hat noch jemand Fragen? Hier vorne noch eine Dame, die junge Dame. Hier vorne links. Hier vorne links.
Ja, die Frage ist eigentlich an dich, Rick. Oder vielleicht auch an Jens, der kann bestimmt auch was dazu sagen. Und zwar, wie ihr mit dem Leistungsdruck vor den Rennen und auch generell umgeht.
Ich muss sagen, dass ich, umso älter ich werde, glaube ich, besser damit klarkomme, weil ich auch neben dem Sport einfach mehr im Leben stehe. Und ich denke, also so, ich kann nur von mir reden natürlich. Und ich kann sagen, dass als ich jünger war, dass ich mein Leben und mein Wohlbefinden sehr von meinem Sport abhängig gemacht habe. Dass wenn ich ein gutes Rennen hatte am Wochenende, dass ich dann auch die Woche danach sehr gut gelaunt aufs Rad gegangen bin und mich als einen tollen Menschen gefühlt habe, sage ich mal. Und wenn das Rennen schlecht lief, dann habe ich mich halt nicht so gut gefühlt und war halt vielleicht nicht depressiv, aber schon schlecht gelaunt und habe mir halt Gedanken gemacht und gezweifelt. Und umso älter ich werde oder umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich realisiert, dass das Leben halt mehr als Sport und Radfahren ist. Und deswegen denke ich, dass ich mittlerweile ganz gut einordnen kann, dass wenn es gut läuft, dass ich dann happy sein kann. Aber auch wenn es nicht gut läuft, dann weiß ich, dass ich halt an irgendwelchen Schrauben stellen muss, um halt besser zu werden, mehr trainieren oder abnehmen. Oder einfach manchmal hat man auch einfach Pech und muss das akzeptieren. Ich denke, dass wenn man jung ist, ist das noch schwierig und es ist auch keine Schande, einen Mentaltrainer, also eine Schande ist jetzt, es hört sich blöd an, es ist sogar sehr schlau, sich einen Mentaltrainer zu holen und über solche Dinge zu sprechen, weil ich glaube, heutzutage Leistungsdruck, egal ob im Sport, im normalen Beruf, was auch immer, der Körper und die Physis ist das eine, aber die Psyche ist mindestens genauso wichtig, finde ich.
Die 6 Jahre in Frankreich, da warst du halt jung, voller Elan, da wolltest du eigentlich jedes Rennen gut fahren. Dann bin ich bei Bjarne Ries gelandet und wir hatten dann, haben immer dann im Dezember so ein Kennenlern-Trainingslager gemacht, wo die neuen Fahrer und Mechaniker, Masseure und so weiter alle in die Mannschaft integriert wurden. Und da hatten wir einen dänischen Soldaten, der war so die dänische Version von den Navy Seals, ein Kampfschwimmer war der. Und der war dann immer unser Teambuilding, nannten wir das. Und der hat zum Beispiel gesagt, Leute, wenn ihr einen Fehler macht, dann gewinnt ihr eben nicht. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Wo ich ja kaum Fehler, dann werden Leute erschossen, dann sterben Leute. Macht euch keine Sorgen. Wenn ihr einen Fehler macht, da stirbt keiner. Es ist nur Sport. Das hat sehr geholfen, dass man entspannter wurde. Ich hatte früh Kinder, die geben dem Leben sowieso einen anderen Sinn. Du kommst nach Hause, denkst, oh, ich bin so schlecht gefahren. Die Kinder, dafür habe ich heute im Hochsprung eine Schule eine 1 gekriegt. Denkst du, wow, schön. Ja, also die Kinder tun da wirklich magische Wirkung haben, um dich so moralisch auszugleichen einfach. Aber eben dieser dänische Soldat, der B.S. Christensen, der hat uns da sehr, sehr geholfen. Der war immer bei uns auch in der Tour, war dann auch jeden Tag dabei und der hat schon sehr geholfen, die Mannschaft zusammenzuhalten. In Krisensituationen hat er uns alle wieder nach oben gebracht und wenn wir zu abgedreht waren, hat er uns wieder alle auf den Boden zurückgezogen. Der war sehr gut für uns.
Das will ich auch nochmal sagen, kurz, ja, ein Tipp ist wirklich, sich Dinge zu suchen, die einem persönlich gut tun und die einen erden. Also bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich noch sehr, sehr gerne meine Großeltern besuche und einfach mit denen Zeit verbringe, weil man einfach ja eine ganz andere Sicht aufs Leben kriegt, durch den Wald spazieren geht, einfach mal einen Kaffee fährt, einen Kaffee trinkt, Zeitung liest, ein Buch liest und sich einfach bewusst sein sollte, wie gut, also ich kann nur von mir reden wieder, wie gut es mir geht, dass ich gesund bin. Und dass ich ein sehr, sehr schönes Leben habe und sehr glücklich sein sollte und das halt nicht von einem Rennergebnis abhängig mache. Noch Fragen, noch andere? Da hinten noch eine.
Ich könnte mir vorstellen, im Werdegang eines Radsportlers, man fängt ja aus Spaß an der Freude mit dem Radfahren an. Und irgendwann wird man Profi und dann ist es ja in großen Teilen nicht mehr die Riesenfreude. Was macht man nach dem Ende der Karriere? Hat man dann auch Spaß, Rad zu fahren oder fasst man das Ding nie wieder an? Also zum Vergleich, Boris Becker, der hat ja keinen Tennisschläger mehr in die Hand genommen, aber der hat ja irgendwann auch Spaß an der Freude auch mal angefangen. Wie sieht es ja bei dir aus?
Genau wie du sagst, Spaß an der Freude angefangen, zu Bewegungsdrang. Ich glaube auch, habt ihr noch nie bemerkt sicherlich, ich rede gern und viel. Auch damals in der Schule und irgendwann kamen dann die Lehrer zu meinen Eltern, ey, der Junge, der muss ein bisschen Sport machen, der hat zu viel Energie, der sappelt zu viel, der zappelt zu viel, der muss mehr Sport machen. So, und dann Profi geworden und ich hatte eigentlich niemals Probleme mit Motivation bis in mein allerletztes Jahr im Winter vor meinem letzten Jahr, wo ich dann, oh, hier mal eine halbe Stunde weniger, da mal vielleicht eine halbe Stunde weniger gefahren. Und da habe ich erst mal gemerkt, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich nicht mehr will und auch nicht mehr kann. Ich fahre deutlich, deutlich, deutlich weniger als vorher, das kann ich dir sagen. Also manchmal habe ich dann auch mal in der Woche, wo ich alles, was ich mache, ist zweimal mit meiner Frau eine Fahrradtour. Die hat ein E-Bike von mir gekriegt, da fahren wir gemeinsam zu irgendeinem Coffeeshop irgendwo an so einem hübschen kleinen See, trinken dann Kaffee, essen Kuchenrollen zurück. Also ich will nicht mehr leiden. Ich fahre immer noch gerne, ich liebe den Sport, ich bin gerne dabei bei der Tour, kommentieren, aber ich will auf keinen Fall mehr leiden. Also sobald ich anfange schwer zu atmen, nehme ich eigentlich Gas weg. Das habe ich habe wirklich keinerlei Wettkampfgierige oder keinerlei Wettkampfgeist in keiner Zelle meines Körpers mehr. Also ich möchte eigentlich nur noch flach am Wasser, am Kanal entlang fahren, flach und eben und die Sonne, die Vögel zwitschern, ich will nicht mehr leiden. Das ist eigentlich das Einzige, was ich auf gar keinen Fall mehr will. Leiden, schwer atmen, hecheln, 180 Herzfrequenz, boah, nee. Alles andere liebe ich immer noch.
Ich glaube, das waren alle Fragen. Oder hat noch jemand eine? Vorne links noch eine.
So, ich habe auch noch mal eine generelle Frage. Und zwar, das Sauerland ist im Moment dabei, eine sehr starke Radsportregion zu werden. Mit der Sauerland-Rundfahrt schon ein etabliertes Rennen. Die Deutsche Meisterschaft wird 2021 dort ausgetragen. Und ich weiß, dass Jens Vogt 2008 bei der Deutschlandtour Etappenziel damals in Winterberg auch am Start war. Ich glaube sogar, dass Gerald Schiolek dort die Bergetappe gewonnen hat. Ich weiß auch, dass der Rick damals, wo er noch zu Unna-Zeiten dort gelebt hat, regelmäßig dort auch trainieren war. Und ich wollte einfach mal fragen, wie seht ihr das Sauerland? Trainingstechnisch, hat das Potenzial und ja, ist das schon ein bekannter Begriff im Peloton?
Ja, also ich meine, ich habe bis vor 2 Jahren noch in Unna gewohnt. Ich bin eigentlich immer, wenn ich richtig trainieren wollte, ins Sauerland gefahren. Es gibt zwar den schönen Spruch so, willst du keinen Sonnenbrand, dann fahr ins Sauerland, ne? Weil das Wetter eigentlich so, kann man gefühlt von Mitte Oktober bis April nicht dahin fahren. Aber nee, es ist schon, ich glaube, in ganz Nordrhein-Westfalen ist es für mich das beste Trainingsgebiet. Also ich wohne mittlerweile in Köln, aber das Sauerland ist das bessere Gebiet zum Trainieren, wegen weniger Verkehr und bessere Strecken und ja, ein bisschen anspruchsvoller. Allerdings bin ich halt aus dem Grund weggezogen, weil ich da weit und breit der einzige ambitionierte Radfahrer da war, der halt trainieren konnte um 9 Uhr früh, sag ich mal. Und das konnte halt niemand anders. Und dann auf Dauer alleine dort zu trainieren, war halt für mich dann keine Option. Aber vom reinen Gebiet her ist das Sauerland traumhaft. Also wenn du einen schönen Tag erwischst, dann kannst du da ja ganz locker deine 200 Kilometer drehen und 3.000, 4.000 Höhenmeter machen und hast eine sehr schöne Strecke. Ich komme immer wieder gern zurück. Ich weiß auch, dass Marcel Sieberg zum Beispiel, wenn der mal Trainingswochenenden macht, 3-4 Tage, dass er sich in Winterberg ein Hotel nimmt und dann 3-4 Tage sich da ein bisschen in die Fresse haut im Training und ist ja nicht weit aus Bocholt. Und ja, ich denke, ich freue mich auf jeden Fall auf die Deutsche Meisterschaft. Wird wahrscheinlich für mich ein Tick zu schwer sein, aber ich freue mich trotzdem, in der Heimat zu fahren und mich freut das natürlich zu sehen, dass die Verantwortlichen da um Jörg Schärf da ja so viel auf die Beine gestellt bekommen.
Schließt ja fast an die Frage an, wie im deutschen Radsport wir nach oben verhelfen können. Wir sind froh über jede Region, jeden Sponsor, jeden Organisator, der ein Rennen auf die Beine stellt. Und da können wir auch wirklich nur die Daumen drücken, dass das da vorangeht und dass das eben auch so bleibt, bis die deutsche Mannschaft ein Erfolg wird, genug Zuschauer kommen, die Fahrer ein schönes Spektakel abliefern und dass es dann auch soweit das Interesse weiterhin besteht und Hennes mehr Nachwuchs kommt. Also auch die 10-Jährigen, die 11-Jährigen, die 12-Jährigen auch dann anfangen da auch mit dem Radfahren und vielleicht nicht alles zum Fußballrennen oder eben Computerspiele spielen. Also wir sind froh über jede Region, jeden neuen Partner, der kommt und sich dafür für den Radsport stark macht.
Supi. Ich denke mal, das war dann die letzte Frage, oder? Ja, ich würde auch noch ein paar Schlussworte dann sagen, bevor du dann den ganz zum Ende redest. Ja, ich danke mir, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war spannend. Es ist Samstagabend, wir sind jetzt in Köln-Ehrenfeld, gibt es schlechtere Plätze. Also wer noch weiterziehen will oder hier noch ein paar Bierchen trinken will und eine Brezel, kann das gerne machen. Ja, ich weiß, da vorne sitzt Thomas Köb, sehr bekannt von seinem Quadrat Stinkefinger zeigen. Basti Marx vom Besenwagen-Podcast ist da. Dominik Klemme ist auch hier. Da hinten sitzt Olli Elsenbach. Also wer über Sportdiagnostik reden will, Olli ist der Ansprechpartner. Ja, Vogte, Hennes, Ken Sommer ist da drüben. Also wer über Radsport reden will, der hat hier viele gute Ansprechpartner. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Hey Rick, ich hab gehört, dass mal wieder jemand dachte, ich wäre Friseurin gewesen. Naja, schade, dass ich nicht da war. Ich hätte mir mal eine schöne Frisur verpassen können. Okay, bis dann. Ciao, ciao.